liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir sprechen heute wieder über unsere Lieblingsfilme und an der Reihe sind diesmal Troja, There Will Be Blood und ich werde Troja auch nutzen, um einen kleinen Absprecher zu machen zu Christopher Nolans The Odyssey. Auf einer Urlaubs-Odyssey befindet sich auch noch Kollege Wielander, von dem ich euch schön grüßen soll, der in ein paar Wochen wieder dabei ist. Dementsprechend lautet unser Gast heute wieder, oder ist unser Gast heute wieder, Marc Vetter. Hallo Marc.
Hallo, schön dabei zu sein.
Freut mich auch. Fangen wir mal an, über unsere Lieblingsfilme zu sprechen. Und wir beginnen mit Wolfgang Petersens Troja, ein Film von 2004, der seinerzeit im Schatten von Gladiator stand, der allerdings auch schon immerhin 4 Jahre älter gewesen ist, als Troja war. Von daher hätten die Leute ruhig sagen können, wir geben dem Film mal eine Chance. Die hat er nicht bekommen. Der Film wurde zwar nochmal als Director's Cut auf der Berlinale gezeigt, auch vor Petersens Tod. Der Director's Cut ist genauso gut wie der Kino-Cut. Hat dann auch noch mal ein bisschen Geld eingespielt, ist irgendwie so unter knapp 500 Millionen Dollar Box-Office leider versumpft und gilt als misslungen. Ein Argument, das oft gegen den Film vorgebracht wird, ist, dass er die Geschichte Trojas, die Eroberung, da weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr, ob es jetzt in der Odyssee oder in der Ilias drinsteht, keine Ahnung, nicht gut dargestellt hätte. Die Götter würden ja fehlen. Es ist ein reiner Kampf zwischen Menschen, der da gezeigt wird. Lustigerweise ist das ein Vorbehalt, der gegenüber Christopher Nolans Odyssey nie gebracht wird. Es gibt viele Vorbehalte über diesen Film, gerade von Historikerinnen oder Filmkritikerinnen. Ne? Die sagen dem Film gesegnet, aber niemand stört sich daran, dass Nolan da keinen Gott gezeigt hat, der irgendwie mit so einer, wie ist denn bei der Film von Scorsese, wo man Gott am Ende reden hört? The Journey. Silence.
Silence, ganz genau.
Ja. Naja. Hast du Troja denn oft gesehen?
Nein, das Interessante ist, ich habe es jetzt wirklich das erste Mal gesehen. Ich bin überhaupt gar nicht so der Sandalenfilm. Ich war total satt schon nach Gladiator, weil der Film eigentlich alles anbietet, was dieses Genre so benötigt. Und habe damals den Film eigentlich nur so in der Peripherie wahrgenommen. Also vor allem in der Diskussion darüber, was das alles für eine politische Lesart sein soll, dass der Irakkrieg da eine Riesenrolle gespielt hat. Und hinzu kam dann auch noch, dass, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Diane Kruger dann zum Star geworden ist durch den Film. Ne? Und Brad Pitt eigentlich so das letzte Mal als dieser strahlende Sonnyboy aufgetreten ist, bevor er dann in so eine andere Art von Karrierephase übergegangen
ist. Das ist richtig, ja. Weißt du, den Fantastischen Vier haben damals ja gesungen, wir bleiben Troy. Also auch formuliert ja, wie Troja. Das heißt, die müssen zumindest gedacht haben, dass es ein großer Erfolg wird. Weißt du, das Interessante an dem Film ist, und das darf man nicht vergessen, das ist vielleicht das Beste, das Drehbuch ist ja von David Benioff und David Wise.
Game of Thrones.
Die Game of Thrones Leute. Die greifen dort etwas vorweg, was sie bei Game of Thrones auch gemacht haben und was zumindest nach meinem filmhistorischen Stand relativ, ich will nicht sagen einzigartig gewesen ist, aber doch besonders für die Zeit. Du zeigst zwei Konfliktparteien, die aus Helden, Schurken und Antihelden bestehen gleichermaßen.
Ja.
Das macht es einem sehr, sehr schwer, sich zu entscheiden, für wen man eigentlich sein soll. Und das ist etwas, was Benioff und Weiss auch in Game of Thrones gereizt hat.
Ja,
du hältst irgendwie die Starks hast, die Lannisters. Mhm. Du hast immer Menschen, die du magst und Leute, die du verabscheust.
Ja.
Leute, die Heroes and Villains. Und das hast du bei Troja auch. Und das in einer Konzentration, die ich da zu dem Zeitpunkt nicht gesehen hatte. Man denkt dann viel an Achilles und seinen Neffen Patroklos und an Odysseus. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt im Gespräch, dass die Engländer den Vorteil haben, dass die Namen viel besser klingen. Ne? Odysseus klingt besser als Odysseus. Achilles klingt besser als Achilles. Und du hast auf der Gegenseite in Troja halt Leute wie Peter O'Toole, den man irgendwie mag, auch wenn er die Rolle halt wirklich sehr theateresk verstanden hat. Und
so ja, ein bisschen ich habe über die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wenn er so ein bisschen sein Gesicht verzieht, dass er sich immer noch in Caligula wähnt und denkt, oh Gott, hoffentlich wird daraus nicht am Ende doch noch so ein Zoff vorne gemacht.
Na, er hatte ja Petersen kritisiert. Er hat ihn ja als Crowd beschimpft.
Ja.
Ne? Und
was vielleicht auch ganz, also ich weiß nicht, ob es immer nur fies gemeint war, aber auf jeden Fall, glaube ich,
ist britische Ressortiments.
Ja, also der Bildungsbürger spricht raus, ne, der sagt, oje, das wird dann jetzt so ein Hollywood-Rührstück. Ne?
Ja, das denke ich auch. Und du hast ja nicht nur Peter O'Toole, du hast halt noch Orlando Bloom als Paris.
Den finde ich furchtbar in dem Film. Es macht überhaupt keinen Spaß, ihm zuzuschauen, weil er ja, klar, er spielt ja auch diese Rolle, logischerweise, die sehr naiv angelegt ist und wo im Grunde die menschlichen Bedürfnisse erst dazu führen, dass am Ende ein Krieg zwischen zwei Parteien entsteht. Ne? Das macht es nicht einfach zu ertragen. Ne?
Ich habe eben zwei Sachen gedacht. Wenn ich Diane Kruger wäre, ich könnte mir nicht helfen. Ich würde ihn nicht mehr als Mann haben wollen, nachdem ich gesehen hätte, wie er Kreuze kriegt, im Staub sich windet und um das Bein seines Bruders Eric Boehner sich windet.
Das wiederum ist sehr gut gespielt
gewesen. Das ist sehr gut gespielt. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, wir wären alle wie er. Wir wären doch alle wie Paris.
Ja, wir hätten alle Angst
vor dem. Wir sind eigentlich alle Paris. Wir sind alle Orlando Bloom. Wir sind nicht Achilles.
Da hast du recht.
Wir sind auch gar nicht Odysseus. Und wir sind auch nicht Hector, also Eric Boehner, der ja auch eine sehr gute Rolle macht. Also,
total, ich finde ihn super in dem Film.
Ja,
ich habe echt gedacht bei dem Film jetzt, dass er eigentlich noch nie die richtige Rolle für seine Fähigkeiten gehabt hat. Also er hat keinen einzigen Film, wo man wirklich sagt, das ist der Eric Boehner-Film, oder?
Ja, München war er sehr gut. Ja, klar, der kam ja direkt danach. Orlando Bloom hat natürlich stark vom Herr der Ringe profitiert, der kurz davor, Rückkehr des Königs war ein Jahr davor. Danach hat er diesen Ridley Scott-Film Kingdom of Heavens.
Ja, genau.
Ne, da hat er die Hauptrolle gehabt. Dann hat er ja in diesem Cameron Crowe-Film diesen Typen gespielt, der mit dem Auto durch die USA fährt und dann so ein Tape abhört. Und damit ging es ja eigentlich los, dass man ihn noch nicht mehr so richtig gecastet hat. Ne?
Genau, ja. Irgendwie so ein bisschen versunken.
Ja, der ist
nur ein bisschen, Serien gemacht, glaube ich. Ne?
Eric Boehner hat ja nach dem Hulk hier die nächste große Rolle gehabt. Na, auf jeden Fall habe ich gedacht, wir wären alle so wie Paris. Ne? Ja. Und Peter O'Toole wollte natürlich unbedingt einen Oscar haben. Er hat ja auch einen Ehren-Oscar, ich weiß nicht, ob er den angenommen hat, aber er hat ihn zumindest verbal abgelehnt, indem er gesagt hat, er will eigentlich lieber noch einen richtigen Oscar kriegen und hatte wahrscheinlich hier auf beste Nebenrolle gehofft. Brian Cox natürlich, rein optisch auch als Agamemnon im Vergleich mit Agamemnon aus dem Odysseus-Film, gespielt von Benny Safdie, der ja so eine Batman-Rüstung trägt, ne? Ja, so ein Future-Ritter mit diesem geflochtenen Rückenmark da an dem Helm und dran. Ist natürlich ein ganz anderer Typ als jetzt dieser Superman, Benny Safdie in Odyssey. Dann haben wir noch Brendan Gleeson, auch ein toller Schauspieler, als Menelaos, dem Bruder von Agamemnon. Boah, das sind, John Bernthal spielt ihn ja auch als Original Gangster in The Odyssey, halt irgendwie, der so gangmäßig an so einem Banketttisch sitzt und irgendwie einem nicht mit dem Arsch anguckt und so. Das ist schon interessant, diese beiden Filme zu vergleichen mit den Besetzungen, die man da gewählt hat.
Ich finde, bei Brian Cox siehst du auch so richtig, wie viel Spaß er daran hat. Ne? Er ist, glaube ich, einer der wenigen gewesen von dem ganzen Cast, der wirklich gesagt hat, ich möchte darin mitspielen. Alle anderen haben so ein bisschen, wer weiß, wo uns das alles hinführt. Bis hin zu Brad Pitt, der dann am Ende ja auch zugegeben hat, dass er eigentlich nur das machen musste, weil was anderes nicht geklappt hat.
Er ist auch kein guter Schauspieler.
Ja, naja, er wirkt halt wie so ein Posterboy da drin. Ja. Ne?
Er ist einfach, ich sag's immer wieder, er ist einfach kein guter Schauspieler.
Ja, aber er
macht. Nimm mir mal eine gute Rolle von dem.
Ja, schwer. Das ist fies, weil dann könntest du Sachen wie Tree of Life wegdenken und so weiter.
Du hast dich doch selber über Tree of Life lustig gemacht, wenn Danny Tasten gehauen hat und den Daddy gemacht mit den aufgeblähten Backen.
Absolut. Naja, weil es halt sehr offensichtlich alles ist. Ne? Aber das gehört ja zu ihm irgendwo doch dazu, dass er alles so anbietet, dass niemand irgendwie sagen könnte, da gibt es vielleicht irgendwie noch eine Ambivalenz, da könnte was anderes.
Er hat doch den Cliff Booth Oscar nur bekommen, weil wir da den schönsten Mann gesehen hatten, den es jemals im Kino zu sehen
war. Aber er ist lustig. Dafür hat er den bekommen. Typ. Ich finde, er hat ein unglaubliches Comedy-Potenzial. Man sieht das ja auch in Burn After Reading von den Coen-Brüdern.
Ja.
Der hat was, was das angeht. Bei den ernsten Rollen ist es natürlich immer so eine überkandidelte Ernstheit.
Ja, also wann immer er so aussehen will, als würde er nachdenken, kann er nicht gut schauspielen.
Ja, aber er ist natürlich so als Angry Young Man wahnsinnig gut besetzt gewesen, sowohl bei Fight Club als auch bei Sieben. Ne? Wenn man ihm das abnimmt, weil er dieses Ungestüme ja irgendwo auch verkörpert. Achilles ist natürlich wieder eine andere Nummer, so dieser narzisstische Jüngling eigentlich, der da reinzieht wie so ein Söldner, eigentlich nicht so wirklich auf irgendeiner Seite stehen möchte, aber es halt ganz geil findet, irgendwie am Ende die Schlachten zu entscheiden.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass in irgendwelchen, guck mal, ich weiß ja nicht mal, ob man Homer oder Homer sagt. Was sagt man?
Ich glaube Homer.
Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie stark seine Figur da gezeichnet ist in diesen Werken, die er macht. Aber als Achilles im Troja-Film werde ich aus dem nicht schlau.
Ja, ich glaube, das soll man auch, oder? Also man soll am Ende nicht so leicht Partei ergreifen können.
Für der widerspricht sich auch. Also ich hab es mal notiert.
Ja.
Im Trailer wurde damit aufgemacht und auch als Zitat oft gebracht, als er den Dolch auf seine eigenen Leute richtet und sagt, Beyond That Beach, also als die in Troja landen, sagt er, Beyond That Beach, Immortality, take it, it's yours. Und damit sollen sie ja angreifen. Man kann sie unsterblich machen, indem man sich da einschreibt in diese Annalen dort. Aber an anderer Stelle sagt er, ich bin froh, dass ich kein Gott bin und die Götter beneiden uns. Nicht wir sollten die Götter beneiden uns, weil sie nämlich unsterblich sind und niemals Frieden finden können, weil sie auf ewig leben. Also wie ist denn seine Philosophie? Ich verstehe das nicht. Der widerspricht sich.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwäche des Drehbuchs, dass sie eigentlich aus diesem ganzen Gewirr nicht wirklich etwas Einheitliches zusammenbekommen konnte. Ne? Am Ende bleibt so ein bisschen die Pointe, die Menschen reiten sich selbst in ihr Schicksal hinein, die Menschen sind nicht in der Lage, einander zu schützen. Am Ende gibt es bestimmte menschliche Bedürfnisse, die dazu führen, dass große Kriege ausbrechen. Und das bleibt alles so ein bisschen fahl, ohne dass man weiß, was der Film einem sagen will. Ich finde, das ist aber auch nicht unbedingt eine Schwäche des Films generell, sondern eine Schwäche des Genres an sich, weil man eigentlich diese Masse an Dingen, die in dieser Vorlage drinstecken, ne? Deswegen war es ja schon sinnvoll, erstmal die Götter rauszustreichen, und bestimmte Figuren wollte Wolfgang Petersen ja gar nicht besetzen. Ich glaube, er wollte die Helena gar nicht drin haben, weil jeder sagt, okay, das muss jetzt die schöne Frau sein. Mhm. Welche Frau finde ich denn, von der man das so sagen kann? Ja. Und ist sie dann am Ende irgendwie so ein bisschen verbrannt für die Art, wie man mit ihr umgeht, weil jede Hollywood-Schauspielerin, die man nimmt, die schon bekannt wäre, wäre da fehlbesetzt gewesen.
Ja, Diane Kruger ist ja leider auch keine gute Schauspielerin.
Die ersten Minuten dachte ich noch, weil ich sehe es ähnlich wie du, ich habe Schwierigkeiten bei vielen Rollen von ihr das abzunehmen, was sie so macht. Sie wird ja dann doch in den letzten Jahren eher mehr gefeiert als zu dieser Zeit, aber ich finde, es wird immer schlimmer. Also je länger der Film voranschreitet, desto mehr hast du das Gefühl, dass sie nicht in der Lage ist, diese Situation, in der sie steckt, wo sie ja auch im Grunde diese Schuld auf sich laden muss, dass sie mit verantwortlich dafür ist, dass da Troja im Grunde vor der Zerstörung steht und die Griechen vor dem Tor und so weiter, das kann sie nicht rüberbringen.
Nee, warum nicht? Also sie ist ja auch in Inglourious Basterds das mit Abstand schwächste Ensemblemitglied, ja, ne, als diese Gräfin, die eine Überläuferin ist. Tarantino wollte sie ja die Rolle ursprünglich mit Nastassja Kinski besetzen. Ne?
Das ist interessant, aber die war damals schon, wie alt war sie?
Die war älter als Kruger da war, 2009. Also ich weiß nicht, wie alt Diane Kruger da war, wahrscheinlich Ende 30, Mitte 30. Nastassja Kinski, die auch zurückgezogen lebt, wäre das wahrscheinlich zu viel Trubel gewesen.
Ja, das ist aber wieder typisch der Videothekar, weißt du, der Katzenmenschen geguckt hat natürlich in den Anfang der 80er und so. Okay, die fand ich schon toll.
Odd Choice, also das denke ich auch. Aber im Vergleich mit Lupita Nyong'o, die Helena von Troy spielt in Odyssey. Lupita Nyong'o ist sowieso eine gute Schauspielerin.
Absolut, das war aber von Anfang an ist sie ja bekannt dafür.
Ne? Ja. Also die passt auch in die Odyssey super. Deswegen diese ganzen manischen Leute, die sich darüber aufregen, dass sie angeblich die falsche Hautfarbe hat. Also wenn man sich über diese historischen Ungenauigkeiten aufregt oder Nolan unterstellt, er hat die Besetzung so divers zusammengestellt, damit er bestimmte Kriterien erfüllt, um bei den Oscars berücksichtigt zu werden. Aber warum denn auch nicht? Jeder Mensch will doch Oscars haben, wenn er im Filmgeschäft ist. Und er ist auch verantwortlich für diese teure Produktion für seine Leute und weiß, dass die davon ja auch profitieren, wenn der Film erfolgreich ist. Das streicht er ja alles alleine ein, den ganzen Ruhm und Geld. Ja, also von daher finde ich diese Vorbehalte, die man bringt, auch mit Elliot Page als Besetzung im Film, finde ich wirklich ermüdend und extrem langweilig, diese Vorurteile.
Um ehrlich zu sein, geht mir das ähnlich. Also das hättest du dann ja sowieso in der Filmgeschichte an en masse, bei all diesen Genres, die sich irgendwie mit historischen Dingen auseinandersetzen, dass du immer das Gefühl bekommst, einer tut da einfach nur so, einer ist da fehlbesetzt, weil er nicht die richtige Hautfarbe oder die richtige Identität dafür hat. Das geht irgendwo nicht auf Dauer, ne? Weil du kannst eigentlich gar nicht für alle Rollen genau das finden. Und leider, wenn man das so sehen will, ist Kino eben immer auch Business. Ne? Man möchte mit Menschen ins Kino bekommen mit bestimmten Gesichtern, und die Hauptrolle in der Odyssee spielt der jetzt auch deswegen Matt Damon, weil man ihn kennt und nicht, weil es irgendeiner ist, der jetzt gerade gepasst hätte für die Odyssee.
Na, ich hätte ja für Odyssee, das habe ich in meiner Filmkritik auch geschrieben, ich hätte da eher Matthew McConaughey gesehen. Nicht nur wegen seines griechisch-olympischen Körpers, sondern weil auch der bessere Schauspieler ist. Ich finde Matt Damon einfach sehr unbewegt in den letzten Jahren. Er hat eine gute Rolle gehabt, die bezeichnenderweise auch für Nolan war, nämlich als Astronaut Dr. Mann in Interstellar. Also ich finde diese Szene, in der Dr. Mann aufgeweckt wird, um dann sofort Matthew McConaughey weinend in die Arme zu fallen, weil er so glücklich ist, überhaupt einen anderen Menschen in dieser weit entfernten Galaxie zu sehen, wirklich, wirklich herausragend gespielt von ihm. Und diese Fassade, die Dr. Mann danach versucht aufrechtzuerhalten, indem er den Leuten vorgaukelt, dass es eine lebenswerte Welt sei, in der er sich befindet, obwohl er eigentlich schon dem Wahnsinn verfallen ist. Er sagt ja auch irgendwie, ich habe gar keinen Wecktimer mehr gestellt bei meinem Hypersleep, in meiner Kapsel, weil ich einfach gar nicht davon ausgehe, überhaupt jemals wieder aufzuwachen. Auch ganz düster. Aber danach hat Matt Damon, ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich erfasst hat, worum es in der Rolle geht. Und wenn es diese neue Übersetzung geht, auf die Nolan sich bezieht, Emily Wilson hieß die, ne? Und er sie so lobt und sieht ja diese Essays überall da veröffentlicht in England, wo sie sagt, sie ist mit dem Film zu unzufrieden und sagt, das habe auch was mit dem mangelnden Hunger Odysseus zu tun, weil die Griechen ja so oft kommuniziert hätten über Wein und Speisen und dass denn überhaupt keine Gelüste verspürt wird. Der wirkt so, als wäre er selber nicht mehr wirklich so ready, überhaupt zurückzukehren. Als wäre doch eigentlich alles gut, wo er ist.
Ja. Das ist aber ein grundsätzliches Problem bei Christopher Nolan, dass er solche Sachen sehr schwer rüberbringen kann. Dass ihm, glaube ich, so ein bisschen das Gespür für so Lokulisches oder so, also das einfach schönes Essen oder so in einem Film von Christopher Nolan, das kenne ich nicht. Also ich wüsste nicht, welcher Film das sein sollte, wo das eine Rolle spielt.
Carrie Ann Moss rotzt doch sogar noch in Memento in das Glas von Guy Pearce, um herauszufinden, ob sein Kurzzeitgedächtnis noch funktioniert oder nicht. Ja, das stimmt. Ich finde, wo wir jetzt gerade schon über Nolan sprechen, ich finde den Film inzwischen besser, als ich beim ersten Mal gesehen habe. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und der wächst auch ein bisschen in mir. Ich finde es bei Nolan wirklich mutig, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber ich finde es zumindest mutig, dass er keine digitalen Gebäude zumindest sichtbar benutzt und keine digitalen Armeen, was theoretisch seinem Film so eine gewisse Art Fernsehspielcharakter gibt, weil er wirklich nur das filmt, was sich mit Statisten oder mit bestehenden Gebäuden auch herrichten lässt. Ne?
Ja.
Das führt natürlich dazu, gerade beim Angriff auf Troja, dass man die wahre Dimension dieser Stadt niemals wirklich zu fassen bekommt. Man sieht wirklich nur sehr wenige Gebäude, die noch brennend zusammenstürzen. Man sieht das Tor, das Odysseus öffnet. Aber man sieht nie wirklich die Dimension dieser Schlacht. Das ist irgendwie cool und irgendwie schade.
Ja, genau das ist bei vielen anderen Nolan-Filmen ja auch so. Ne? Man hat immer das Gefühl, dass dieser Authentizitätskult schon zu etwas führt, dass man im Kino lange so nicht mehr gesehen hat. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass sich Nolan oftmals selbst behindert damit und dass er manchmal nicht das Gespür dafür hat, was Kinomagie eben sein kann. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, es ist sowas Technisches, dass also Nolan-Film ist irgendwie so ein Äquivalent zu so einem Apple-Handy, Apple-Smartphone. Es ist halt perfekte Technik, es steckt alles drin, es ist ganz viel, das neu wirkt, aber es ist trotzdem irgendwo nichts, woran man sich festhalten kann und das einem emotional irgendwas bedeuten könnte. Du hast natürlich recht, Interstellar ist da vielleicht so ein bisschen raus, weil da ist so ein emotionaler Kern drin, der vielleicht in seinen anderen Filmen nicht drin ist. Allerdings denke ich immer auch an dieses peinliche Zitat davon von Anne Hathaway, die dann irgendwann sagt, Liebe verbindet Zeit und Raum miteinander und so weiter. Da denkt man sich dann, also man kratzt sich kurz am Kopf und denkt sich, okay, das kannst du jetzt nicht ernst meinen alles. Aber trotzdem berührt der Film einen ja schon auf einer Ebene, die anderen Nolan-Filme nicht tun.
Ja. Ich weiß ja bei Troja nicht, ich bin so nur hergerissen mit den Massenaufnahmen. Diese Aufnahmen der tausende Schiffe, die da ankern, hat mich überhaupt nicht berührt. Das sieht einfach so wie Copy und Paste von
irgendwelchen Strichen. Angeblich sollen da noch mehr Schiffe drin gewesen sein und die wurden dann rausgefiltert, weil irgendwer gesagt hat, bei den Dreharbeiten.
Die bewegen sich alle gleich.
Genau, und vor allem, es geht gar nicht.
Wie eine Wiese.
So können nicht nebeneinander fahren. Da würde irgendwann alles nicht mehr funktionieren und der Wind würde nicht mehr helfen.
Das ist leider nicht beeindruckend. Die Panoramafahrten über Troja mit den natürlich im Sonnenlicht auffliegenden Vögeln und Lensflare dann auch teilweise. Das ist halt auch zu oft, damals schon zu oft gesehen, vielleicht vom Herr der Ringe auch inspiriert gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, die überzeugen mich auch nicht. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr brutaler und sehr, sehr guter Film. Brian Cox ist mittendrin. Und Brian Cox ist ja ein Großmaul, ne?
Absolut.
Ein alter Mann und ein Großmaul.
Noch mehr in Succession, da ist er das größte Großmaul.
Seit dieser Rolle packt, also man will ja eigentlich nur noch von ihm hören und lesen, wen er alles hasst.
Genau.
Ja. Er hat irgendwie, er mag Brad Pitt nicht, findet ihn überschätzt. Er mag, keine Ahnung, dann kam er ja mit Jeremy Strong auch nicht klar bei Succession. Man liebt das alles und er ist auch ein ganz, ganz toller Schauspieler. Aber er hat sich immer so ein bisschen, finde ich, über Wert verkauft.
Ja, kann man schon so sehen.
Mit solchen Sprüchen.
Ja, hast schon recht. Es wirkt ja auch immer
so. Der ist auch gar nicht hoch dekoriert.
Der ewige
Grandler. Ne? Ja.
Wie der Theaterschauspieler, der eigentlich doch sich danach sehnt, irgendwo auf der großen Leinwand eine Rolle zu spielen und nicht nur eben auf dem Theater.
Ich finde diese Streitereien, ich wäre gerne am Set gewesen, wer sich wohl nicht gemocht hat. O'Toole und Cox hatten ja nur eine Szene, diese Sterbeszene am Ende, als er ihn umbringt. Aber ich hätte schon gerne gesehen, wie diese Legenden, Bald-Legenden, Nachwuchsstars, ob die überhaupt miteinander harmoniert haben oder nicht. Hätte ich zu gerne gesehen.
Es sind natürlich auch so Produktionen, da steckt so viel drin, so viel Geld, so viel Aufwand, so viel Probleme, die mit reinkommen. Brad Pitt hat sich ja sinnigerweise als Achilles ausgerechnet in einer Achilles-Szene verletzt während der Dreharbeiten.
Echt?
Ja, kein Witz. Und deswegen haben die Dreharbeiten dann auch Monate geruht. Und das ist natürlich für so eine Produktion totaler Shit. Ja. Aber die Dinge sind natürlich bei solchen Filmen doch oft so, dass du mit manchen Leuten wenige Szenen zusammen hast. Manche davon sind vielleicht 8 Tage am Set gewesen insgesamt. Du hast ewig viele Aufbauten, die wirklich gut aussehen. Das muss ich dazu sagen. Ich habe den Film jetzt ja das erste Mal gesehen. Aber im Vergleich zu einem CGI-Kram der letzten Jahre sehen diese sehr gut gemachten Sachen, auch das trojanische Pferd, das selbst errichtet wurde, das sieht wirklich gut aus.
Finde ich auch.
Und hat die Zeit gut überstanden. Klar, der Herr der Ringe schwingt da auch so mit. Man sieht diese ewigen Kameraschwebereien um irgendwelche Sachen herum. Und im Hintergrund ist dann doch auch ein bisschen viel digital noch zusätzlich. Aber abgesehen halt von solchen Schiffsszenen und so weiter, sind die Kampfszenen auch wirklich gut.
Sehr, sehr gut. Also ich finde auch den Kampfstil von Achilles, der hat was, das hat man bis zu John Wick dann nicht mehr gesehen. Also wirklich eine eigene Art der Bewegung.
Was Schwebendes.
Ja, was Schwebendes. Was Tänzelndes. Und du hast ja schon die Parallelen zum Irakkrieg angesprochen. Mhm. Am Anfang sagt ja Brad Pitt, als er da ist, aus dem Zelt da von seinem Prostituierten rausgeholt wird, irgendwie ein König, der seine eigenen Kämpfe trägt, das wäre doch mal was. Das sagt er zu Brian Cox. Und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Analogie zu George Bush sein soll, der kann ja seine eigenen Kämpfe nicht schlagen, aber es geht natürlich um die Einnahme eines Landes.
Ja, genau.
Eines Landes, das man vielleicht gar nicht hätte einnehmen müssen, wenn Agamemnon nicht irgendwie all die ganze Welt hätte verschlingen wollen. Ne? Aber ich finde gerade die Strategien, die Achilles da antreibt und die Art zu kämpfen und dass er beschließt, wann er Hektor töten will und wann nicht, ich finde dieses Hin und Her, ich finde das wirklich gut. Also erstmal finde ich seinen Sprung toll, den er mal am Anfang hat, gegen diesen Superriesen dort halt irgendwie. Das ist eine schöne Einführung der Figur, die zeigt, wie klug er doch kämpfen kann, ohne sich zu verausgaben. Ja. Die einzige Chance, die er hat, ist, diesen Riesen an seiner verwundbarsten Stelle zu treffen, nämlich im Hals. Und Brad Pitt, ich glaube nicht, dass es ein Computer-Enhanced-Sprung ist. Ich glaube, dass er wirklich so gesprungen ist. So richtig so Air Jordan-mäßig.
Das stimmt. Und es wirkt wirklich wie Air Jordan.
Großartig.
Jeder Hochspringende so langsam. Es wirkt aber nicht affig in dem Sinne wie bei Matrix oder so, sondern es hat immer noch so was Angenehmes, ohne Zeitlupe oder so. Einfach nur gut gemacht.
Ich liebe diesen Anfang, also wie dieser... Wie heißt der Boregius oder wieder dieser riesige Typ und wie das auch gedreht ist, wie Achilles auf ihn losrennt, diesen beiden Speeren ausweicht, sein Schild hochhält, das ist so gut choreografiert. Ja. Das hat mich sofort für den Film eingenommen.
Ja, man muss auch sagen, Wolfgang Petersen hat wirklich versucht, eigentlich einen sehr altmodischen, klassischen Hollywood-Film zu machen, in dem die Dinge auch so erzählt werden wie in einem Hollywood-Film. Ne? Also ganz anders als jetzt bei Christopher Nolan mit diesen ewigen Hin und Hers, das ja auch sehr spannend ist.
Das ist nicht linearer einfach,
genau,
was Nolan immer macht.
Genau, ist weit entfernt davon. Ne? Ja. Und du hast immer diese Ruhephasen, ne? Du hast diese Kriegsmomente, diese Schlachtenmomente, dann kommen wieder Ruhephasen. Allein dieses Gefühl von, da passiert jetzt etwas, kurz davor, es steht kurz vor der Schlacht und dann wird abgebrochen und dann werden 20 Minuten lang die Vorbereitungen gezeigt, was dann passieren wird am nächsten Tag.
Das ist großartig.
Genau, also es hat eine ganz andere Art von Ruhe und eine andere Art von Konzentration. Man wird nicht die ganze Zeit hochgepitcht, wie das bei den Nolan-Filmen ja oft der Fall ist, weil es so Trigger-Effekte hat und man permanent auf so ein bestimmtes Erregungsniveau gebracht
wird. Angriff, Pause, Gegenangriff, Pause.
Genau.
Angriff, Pause, Gegenangriff, Pause. Ich liebe das. Ich finde das wirklich herrlich. Klar, man kann sagen, also er hat ja die beste Privatarmee der Welt, ne, Achilles. Lassen sich alle mit ihrer Phalanx ganz schön schnell abschießen am Strand, ne, rennen dem Tod der sehenden Auge da entgegen. Ich fand als Kind schon diese Phalanxen immer faszinierend. Welche verschiedenen Art der Formation es gibt, um irgendwie den Schild hochzuhalten. Mhm. Und da gelingt es ihnen ja auch ziemlich schnell, diese Insel da irgendwie in so einer Vorhut da einzunehmen. Dann trifft ja Achilles da auch ziemlich schnell auf Odysseus wieder, ne? Sagt dann ja auch zu ihm, wärst du noch langsamer gesegelt, wäre der Krieg schon vorbei. Das ist so eine Andeutung auf das, was ihm danach erst passiert mit seiner Irrfahrt, ne? Nach der Einnahme Trojas. Ich mag Sean Bean. Das ist ein Film, in dem er mal nicht stirbt. Das ist ja so ein Running Gag, der Sean Bean in fast jedem Film stirbt.
Das muss man so sagen,
Seine Zähne sind wie immer ein bisschen zu weiß. Ja. Aber er nimmt sich auch nicht aus diesem Massaker am Ende.
Ja, das stimmt.
Das darf man nicht unterschätzen. Also man hat ja irgendwie posttraumatische Belastungsstörungen der Soldaten. Da hat man ja gesagt, Nolan, gut gemacht mit Odyssey und irgendwie die Schuld des Soldaten, der sich zum Blutrausch hinreißen lässt. Aber nein, das haben die Trojaner in dem Film auch schon. Wie sie nicht die Trojaner, sondern die Griechen, die angreifen. Also wie sie Babys von Zinnen werfen, wie sie Frauen vergewaltigen, das zeigt dieser Film auch und noch heftiger als Odyssey. Noch heftiger.
Ja.
Das ist was anderes als Zendaya, ne? Die man dann irgendwie in Odyssey sieht, wie unschuldiger armer Opfer. Nee, also hier gibt es ein bisschen mehr zu sehen als in Odyssey, ja, was das angeht.
Mich wundert allerdings die Kritik, die jetzt zum Beispiel von der Emily, wie war es, Emily Watson, ne? Oder wie?
Nee, oder Wilson.
Emily Wilson kam. Finde ich jetzt nicht überraschend. Also, dass man bei solchen Filmen dann irgendwo sagt, da fehlt es eigentlich an hier und dort, dass überhaupt irgendwo ein roter Faden drin ist. Das ist nachvollziehbar, wenn man das aus der Sicht einer Philologin oder so machen würde. Aus der Sicht eines Filmemachers steckt da ganz andere Dinge drin, die er sich dann eben Nolan rausgeholt hat.
Auf jeden Fall.
Das hat er in seinen anderen Filmen ja auch getan. Nur, dass er natürlich mit seinem letzten Film Oppenheimer das erste Mal eben eine Biografie eines Menschen erzählt hat. Wo auch das schon unsinnig ist, dass der Film Oppenheimer ist und nicht die Atombombe, weil es geht eigentlich um die Atombombe und nicht um Oppenheimer. Mhm. Und gut, also gut differenzierte
Hätte den ja
Charaktere Nukleus hat er ja nicht. Ne?
Ja.
Also das kann Nolan gar nicht. Aber er kann eben, in der Odyssee steckt ja was drin. Und das, dieses Erzählende, die Bewegung, die vorangeht, ne, das kann Nolan eigentlich ganz gut. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass er diesen Stoff durchgesetzt hat. Wusstest du allerdings, dass er schon für Troja an sich als Regisseur geplant war? Das finde ich krass eigentlich. Ja.
Das hätte er auch gut machen können.
Ja. Aber das scheint ja dann wie so eine, also für mich wirkt
Obsession.
Das ja so, genau, wie eine Obsession oder wie so eine Wunde, die er jetzt versucht hat, irgendwie zu heilen damit, dass er doch noch so einen Film gemacht hat in die Richtung.
Ich meine, wo du von den Übersetzungen redest und der Werktreue, ich bin mir ganz sicher, dass das Schicksal einzelner Figuren in dieser Troja-Verfilmung oder in dem Film Troja, das weiß man, also die Leute sind anders gestorben als in dem Film zum Beispiel. Ich habe extra mal nachgeguckt, es gibt ja diesen Kämpfer Ajax, diesen Riesen mit dem Hammer, ne? Der auf Seiten der Griechen kämpft. Ich habe jetzt gelesen, also der wird ja in dem Film von Hektor getötet. Mhm. Und dadurch kriegen die Trojaner auch zum ersten Mal Hoffnung, dass ihr Hektor gut genug ist, um alle zu besiegen, weil er diesen zweitstärksten der Kämpfer dort, er ist ja wahrscheinlich stärker als Odysseus, nicht so stark wie Achilles, aber stärker als Odysseus, ausschalten kann. Mhm. So, Hektor tötet ihn. Das ist eine extrem wichtige Szene im Film, weil sie zeigt, wie gut Hektor eigentlich ist. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich habe das Original nicht gelesen. Mhm. Das Schicksal im Mythos ist ein bisschen anders. Ich lese es jetzt ab. In der klassischen Mythologie stirbt Ajax ganz anders. Nach Achilles Tod verliert er den Streit um dessen Rüstung gegen Odysseus. Vor Wut und Scham verfällt er dem Wahnsinn, schlachtet eine Schafherde ab, die er für seine Feinde hält, und stürzt sich anschließend auf Verzweiflung in sein eigenes Schwert. Das macht doch keiner. Das willst du auch gar nicht sehen.
Ja, das ist eben das
Ding. Das willst du nicht sehen.
Das, was die Odyssee, aber auch andere antike Geschichten ausmacht, ist oftmals unverfilmbar, weil es eben in seiner Drastik oder in seiner Merkwürdigkeit teilweise vieles von diesen Moralvorstellungen, die da so drinstecken, oder auch von banalen Vorstellungen menschlicher Psyche, die haben wir heute ja gar nicht mehr. Die passen auch nicht zu uns. Ne? Deswegen wundert es ja auch nicht, dass die normal sprechen. Also und nicht in Altgriechisch oder so.
Also mich hat der Film wirklich sehr, sehr demütig gemacht und viel gelehrt auch über menschliches Verhalten, auch wenn ich nicht weiß, ob das wirklich so ist. Wenn jemand zum Gefecht herausgefordert wird, zum Duell, dann schauen Eltern und Familie dem zu.
Ja.
Das könnte ich niemals machen.
Ja, das fand ich allerdings auch faszinierend. Also
Peter
O'Toole, ne, steht er dann da oben und sitzt da auf so einem Wie im Kolosseum.
Wie im Kolosseum.
Und schaut sich das an.
Setz dich zu mir, sagt er dann ja zu Helena.
Genau,
komm,
das ist irritierend.
Setz dich zu mir. Das ist so brutal und gleichzeitig auch so ehrenhaft. Und die Tipps, die sie geben. Und Hektor sagt auch mal, ach, hier im Ehe mit ihren blöden Göttern, die Raben sind richtig geflogen, die Krähen, also haben wir den guten Wind und wir besiegen sie. Hört doch mal auf, um mal diesen Hokuspokus zu glauben. Also Hektor ist ja der vernünftigste Typ überhaupt. Deswegen weiß er auch, dass Paris niemals gewinnen kann. Er gibt ihm diese Ratschläge, er sagt, lass ihn ausschwingen mit dem Schwert, dann wird der Dicke müde und dann kannst du irgendwie auf ihn drauf und so. Aber er weiß, dass es eigentlich umsonst ist. Und deswegen ist die Szene auch so gut, als Paris auf Menelaos zugeht, auf Brandon Gleeson. Mhm. Und er hört ja die Geier schon oben.
Ja.
Und blickt dann nach oben einmal ganz hin, hört man die. Und das ist für mich ein Walking Dead-Typ, weil er weiß, das sind vielleicht die letzten Geräusche, die ich hier wahrnehme in meinem Leben. Ich richte meine Sinne nochmal aus und höre mir alles genau an. Ich höre mir die Vögel an, ich höre den Wind, ich höre das Meer nochmal. Weil er weiß eigentlich, dass das sein Ende ist. Ne?
Mhm.
Und naja, gut, also die Trojaner gewinnen dann erstmal das erste Gefecht und sagen dann, okay, wir vertreiben sie jetzt endgültig von unserer Küste. Und dann kommt hier diese tolle Idee mit den Heuballen.
Unbedingt. Geil. Also ganz tolle Szene,
geile
muss ich auch
Szene.
Sagen. Man erwartet das nicht und es sieht fantastisch aus.
Das war die Hybris, weil theoretisch hätten sie gewonnen. Ne? Mhm. Die Heuballen-Idee ist brillant. Ich weiß nicht, ob die so im Originaltext drin steht.
Das weiß ich leider auch nicht. aber ja. Keiner von uns hat diese vielen tausend Seiten gelesen.
Aber das meine ich mit Angriff und Gegenangriff. Es werden so viele Fehler und Triumphe gefeiert, man geht immer den einen Schritt zu viel. Er tötet dann ja den Patroklos und dann kommt eigentlich die, finde ich, beste Szene des Films, nämlich deswegen ist Eric Bana auch so ein guter Schauspieler. Diese Verzweiflung und Resignation. Er sieht, dass er nicht Achilles getötet hat, sondern seinen Neffen. Er löst ihn dann, ne, mit dem Schwert und tötet ihn dann richtig, nachdem ihm die Kehle schon irgendwie aufgeschnitten hat. Und was dann passiert, ist das, was mich am meisten bewegt hat im gesamten Film. Hector ist so weise und reif, dass er weiß, was passieren wird. Die nächste Szene zeigt sofort, wie er zu seiner Frau geht und sagt, pass auf, ich zeige dir jetzt den Geheimgang aus der Stadt. Wenn mir irgendwas passiert, dann gehst du diesen Weg mit dem Kind entlang. Er zieht sich die Rüstung an, das ist ein Abschied für immer. Er weiß einfach, er ist so klug, dass er weiß, er kann Achilles nicht besiegen. Und das hat mich richtig mitgenommen. Also wie gut Eric Bana da spielt und dass er einfach die Konsequenz dessen erkennt, er ist ja ein Ehrenmann. Achilles kommt ja dann irgendwie dann angeritten auf seinem Spalierwagen da und die Bogenschützen hätten den einfach abschießen können. Aber auch da geht es ja wieder um Ehre, um das 1:1. Also gleich die Konsequenz zu ziehen, an die Familie zu denken und zu sagen, so kommt ihr hier raus, weil wir können den Krieg jetzt nicht mehr gewinnen. Das sagt er ja nicht. Er redet mit seiner Frau ja nicht, weil er sagt, wenn ich tot bin, gehst du sofort diesen Gang durch, weil die Stadt steht ja noch. Er weiß, dass die Stadt fallen wird, obwohl er noch gar nicht weiß, wie. Das trojanische Pferd ist da noch gar nicht ausgedacht. Ja. Aber Hector weiß einfach, dass das Ende ist, weil er den falschen Mann getötet hat. Und das ist wirklich, wirklich klasse, weil als Achilles beschließt, deshalb wieder in den Krieg einzusteigen und Hector zu töten, geht er aus dem Wagen und sagt nur ein Wort, Rope. Lässt sich sofort ein Seil geben. Ein klasse Satz. Er sagt einfach nur Rope.
Also ich finde,
herrlich ist das.
Es ist nicht unbedingt so, dass die Dialoge jetzt in dem Film einen Preis gewinnen können für Spritzigkeit und für besonderes Genie. Aber das Drehbuch, habe ich das Gefühl, schafft göttlich. Es schon, die Sachen zusammenzuhalten.
Ich finde das super.
Und immer wieder Momente zu finden, ne?
Rope.
Wie du gerade sagst. Ja,
oh, herrlich ist das. Ne? Also und dann kommt er dahin und das bleibt er dann so traurig. Er bleibt dann da stehen. Ne? Er wird nicht abgeschossen von den Trojanern. Ruft 20 Mal Hektors Namen. Und Hector verabschiedet sich dann. Und auch das ist der Abschied für immer. Das ist nicht irgendwie, ihr sollt wissen, Hector, du solltest wissen, was uns bedeutet hast. Dann sagt ja auch Priamos, also Peter O'Toole, sagt ja zu ihm dann auch irgendwie, du bist der beste Sohn, den man sich vorstellen kann. Ne? Und sein General sagt auch irgendwie, ne, ich werde dich immer in gute Erinnerung behalten, mäßig, sodass man weiß, was ihm dann passiert. Und dann wartet Helena von Troja nochmal unten. Und blickt ihn auch einmal an und dann setzt sich ja dann Eric Bana den Helm auf. Und auch da sieht man in seinem Blick so, hoffentlich warst du das alles wert, dass ich jetzt für dich sterbe. Ne? Also viele Memes zeigen jetzt ja auch gerade im Kontext von der Odysseus-Berichterstattung, ja, dass der Helm, den er abzieht, aus Gummi ist. Ne? Der wabbelt so ein bisschen, als er dann zu Achilles sagt irgendwie, die setzen ja beide den Helm ab. Ne? Achilles sagt, there are no pacts between lion and man. Und jetzt weißt du, wen du vor dir hast. Das bin ich jetzt. Ne?
Genau, also wir gehen auch aufs Ganze. Es geht nicht um Rüstung, es geht darum, zwei Menschen kämpfen gegeneinander und der Bessere gewinnt. So in der Art,
ne? Ja, also auch wirklich, auch das ist wieder ein großartiger Fight. Ich finde die No 1:1-Kämpfe in Filmen oft nicht gut. Ich finde die Batman-Kämpfe oft nicht gut. Die haben so was Bud Spencer-mäßiges. Und diese Choreografie, die beiden zeigen, Bana und Pitt, finde ich auch einzigartig. Das ist ein sehr kurzer Kampf, 5 Minuten. Ja. Aber wenn du das mal vergleichst mit den 1:1-Kampfszenen in Odyssey, dieser wirklich schlecht gefilmten Szene, als Odysseus seinen Sohn da aus der in der Höhle von dieser Räuberbande da irgendwie befreit, wie die da kämpfen, das ist wie so ein Paul Schrader Höhlenexorzist-Film oder so. Diese Tempelritter-Scheiße, was die da machen, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und das hat vor allen Dingen hat Matt Damon als Odysseus auch keinen Signature-Move im Kampf. Ja. Der kann gut Bogen schießen aus kurzer Distanz, aber der hat nicht wie Achilles oder Hector eine gewisse territorial geprägte Art und Weise, sein Schwert zu führen.
Ja.
Das hat Nolan nicht interessiert.
Genau, das hat ihn einfach nicht interessiert. Das würde ich auch ganz so unterstreichen. Und ich glaube, bei anderen Filmen ist das auch so. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Inception ist mir das aufgefallen, dass da ja auch diese Szenen, wo die Menschen miteinander sich verknäulen, das hat was wie bei Computerspielen. Und das ist halt irgendwo dann ein bisschen unangenehm zu sehen. Bei Tenet fällt es noch mehr auf. Wobei Tenet ja einfach auch verwirrender ist als all die anderen Filme nochmal.
Ich finde halt, also Achilles verliert sich ja komplett nach dem Tod seines Neffen.
Ja.
Ne? Ich finde es auch irgendwie ein Trottel-Move, dass er überhaupt Hector tötet. Er muss doch, also das ist ja blinde Rache.
Ja, unbedingt. Aber das ist doch genau das, was die Ilias oder was überhaupt all diese Sachen zusammenhält. Rache ist das Hauptmotiv eigentlich aller großen antiken Geschichten. Das geht natürlich dann irgendwo hoch bis zu Shakespeare und so weiter. Aber das ist im Grunde immer die Grundlage eigentlich dafür, für diese schwierigen Familiengeschichten, wo am Ende dann eine gewisse Art von Bestrafung oder Belohnung der Götter steht, die dann eingreifen. Nur, dass es diese Götter eben in Troja nicht gibt in diesem Film, sondern die Menschen das unter sich selbst ausmachen müssen und darunter auch leiden. Ne? Also so könnte man es zumindest aus unserer heutigen Sicht sagen, dass das im Grunde eine Entlastung wäre, wenn es diese Götter gäbe, die wenigstens den Finger draufhalten würden. Aber sie gibt es nicht. Es ist eine Welt ohne diese Götter. Ne?
Ich finde es halt so schade, dass Achilles weiß, dass Hektor ihm nichts antun kann. Hektor schafft es ja eben, so einen kleinen Kratzer auf seinem Schildpanzer an der Brust zu verschaffen, also das ist das höchste der Gefühle, was man Achilles überhaupt antun kann. Er guckt ja, er verdattert auch als verängstigt, bringt sein Seil dann zum Einsatz.
Genau.
Und dann kommt ja diese große Szene mit Peter O'Toole, als er dann mal seinen Palast verlässt. Wahrscheinlich so die einzige, außer dieser Palastszene, die einzige richtige Outdoor-Szene und dann das Zelt von Achilles betritt und dann sagt dann Achilles, ich könnte dich sofort umbringen. Ne? Und dann sagt er, ja, ich glaube, ich kenne mein eigenes Land besser, als die Griechen das kennen. Ja. Ne? Und dann spricht er auch sein tolles Englisch. Ne? Er sagt dann irgendwie, ich küsse die Hände des Mannes, der meinen Erstgeborenen getötet hat.
Er küsst sie auch richtig.
Ne? Ja, er küsst sie auch und sagt irgendwie, it was the will of the gods. Er sagt nicht God, sondern Gods. Das ist wahrscheinlich so ein Theater. Totales David Lean-artiges. Hat auch aus Lorenz Arabien mitgebracht, keine Ahnung oder so. Aber danach verliert ja dann Achilles wirklich total, und das ist die Drehbuchschwäche, finde ich, die einzige Drehbuchschwäche. Achilles verliert danach jedes Maß. Er geht dann raus, macht dann Hektor so reisefertig, die Leiche, und nennt ihn dann My Brother, ich werde dich bald wieder treffen. Und denke, das ist nicht sein Bruder.
Ja.
Hektor würde doch seinen Mörder auch nicht als Bruder bezeichnen. Das sind nicht Brothers in Arms, das sind wirklich Gegner gewesen. Und er hätte Hektor nicht töten müssen für dieses Versehen. Das ist nicht sein Bruder. Und dann, als sich dann Priamos dann, dieser Briseis, diese Tempelritterin da, nee, diese Priesterin, da auf diesen Wagen da, wie nennt man diese Wagen eigentlich nochmal?
Streitwagen
begibt, dann ruft ihm Achilles noch hinterher, du bist ein viel besserer König als meiner ist es. Es ist alles ein bisschen zu viel.
Ja, also Achilles
verliert er jedes Maß.
Genau, das war eigentlich vorher jedem schon klar, der es gesehen hat. Man muss das nicht extra sagen.
Genau.
Ne? Das ist einfach übertrieben, das zu machen. Ne?
Ja, das ist halt das eine Mal zu viel.
Ja.
Ne? Deshalb komme ich mit der Figur des Achilles nicht klar. Es gibt ja diesen einen Moment, den wiederum ganz gut spielt, in dem Priamos im Zelt zu ihm sagt, ich kannte deinen Vater.
Mhm.
Er ist vor seiner Zeit gestorben.
Mhm.
Und da ist Achilles, kriegt Tränen in den Augen. Ne? Und dann kann man bestimmt nachlesen, wie er gestorben ist. Aber mehr muss man Zuschauer nicht wissen, weil das wahrscheinlich in dem Kontext bedeutet, dass es unfair gewesen ist, dass er stirbt und Achilles sich geschworen hat, dass ihn niemals jemand töten wird, so wie zu früh sein Vater.
Im Grunde auch mutig, diese Szene so zu machen. Also das mit den Tränen, in dem Moment habe ich kurzzeitig gedacht, das kann abkippen, wenn man das nicht richtig hinbekommt. Dann wirkt diese Figur, die ja doch irgendwo was Gottähnliches hat, wirkt sie dann halt einfach irgendwo nicht authentisch. Ne? Aber die Szene ist halbwegs gelungen. Also man kann diese ganze Bewegung, die dann in der Figur drinsteckt, am Ende noch nachvollziehen. Auch wenn ich das Gefühl habe, vieles läuft dann da doch nur noch darauf hinaus, dass man dieses trojanische Pferd vernünftig unterbringt.
Ja.
Und dass das Ganze mit dem, was da passiert in Troja, dass das richtig über die Bühne geht. Ne? Also die Dynamik und die Elektrizität des Films verändert sich so ein bisschen im letzten Viertel des Films.
Ja, ich frage mich halt, ich finde ja das trojanische Pferd in der Odyssee noch überzeugender, weil das halt nicht so statisch gut gebaut ist. Ne? Also man muss es ganz mühselig über den Strand ziehen und dann irgendwie versuchen aufzurichten. Auch das ist eine tolle Szene mit Menelaos und Odysseus, die sich dann da drin abstützen gegenseitig. Und er sagt ja Odysseus, also wir haben irgendwie tagelang dann in einer Pisse und Scheiße gesessen und Leute sind ertrunken, als die Flut gekommen ist und wir da am Strand lagen und so. Das ist schon wahrscheinlich ein bisschen realistischer als dieses schöne Pferd, das Odysseus da hat basteln lassen. Tolle Idee von diesem sehr klugen Odysseus. Mhm. Wer wäre darauf sonst gekommen? Ich frage mich nur, da ich überhaupt nicht bewandert bin in diesen griechischen Lehren, sollen eigentlich diese fiktiven Figuren wie Achilles und Odysseus eigentlich gewusst haben, dass sie in einer Zeit leben, in denen es Chronisten gibt, die über sie berichten werden? War das damals schon verbreitet?
Das Problem ist ja an sich schon historisch, dass niemand weiß, ob es diese trojanischen Kriege wirklich gegeben hat. Das, was da jetzt in der Ilias drinsteckt, ist praktisch 100 Jahre danach entstanden. Und deswegen ist es möglich, dass da vieles nicht so recht eigentlich kontextgebunden stimmt und dass es einfach eine große Geschichte ist.
Aber der Legendenschreiber an sich war schon so, den gab es damals, ja?
Ja, ja, klar.
Es gab so einen Homer, der irgendwie das alles so aufgeweicht hat. Yeah. Weil Achilles sagt, das ist sein Hauptziel. Er will sich ja unsterblich nicht dadurch machen, dass er körperlich jetzt unsterblich bleibt, sondern er will sich unsterblich machen durch die Legende, deren Teil er wird. Ne? Mhm,
genau.
Ja, also die Leute gab es.
Die Leute gab es, ja, die gab es wirklich.
Also das heißt, also Achilles wusste, da schreibt einer mit?
Nein, also du meinst jetzt solche Figuren wie Achilles gab es.
Nee, nee.
Nein,
also die ganzen, die Poeten. Ich weiß ja sogar,
dass die Schrift.
Pass auf, aber das meine ich nicht, sondern gab es, ja, dass es die gab und so die ganzen Gelehrten, klar. Aber gab es auch solche, die gesagt haben, wir sorgen dafür, dass Heldengeschichten über Jahrhunderte und Jahrtausende bestehen, verlassen uns auf unsere Steintafeln oder Papyrusrollen, das wird definitiv bestehen. Also konnte Achilles überhaupt hoffen, dass seine Heldentaten Jahrtausende überdauern?
Das ist eine gute Frage, das so zu stellen.
Ja, hätte sich mal schlau gemacht. Darüber
habe ich noch nie nachgedacht. Also, ja. Wenn man sich vorher so einen Gedanken
gemacht. Hätte ich mich mal schlau gemacht.
Ne? Genau, hätte ich mich mal vorher darüber informiert, ob die solche Gedanken schon in ihrem Kopf hatten, um zu wissen, in 1000 Jahren sollen die Leute noch wissen, was da alles passiert ist. Ne?
Ja, und dann hört man am Ende die Stimme aus dem Off, als dann Brad Pitt sagt, ja, lass die Leute unbedingt wissen, sie sind zu Zeiten von Hector. Wir leben zu Zeiten von Hector und wir leben zu Zeiten von Achilles. Da tut er wieder so, als könnte Hector für sich vereinnahmen. Ein Mann, den er aus seiner Familie herausgerissen hat, tut dann so, als wäre das my brother.
Das hat irgendwie sowas.
Völlig beknackt.
Aber das hat sowas Ironisches. Wusste Achilles eigentlich, dass er Achilles ist? Wusste Mozart, dass er Mozart ist? Vielleicht zu sehr, ne?
Ja.
Das kann schon
sein. Aber jetzt habe ich den Film schlechter gemacht, als ich ihn finde. Ich habe mir jetzt wieder gedacht, geiler Film, der geil gealtert ist. Ich liebe die Verteilung der Rollen. Ich liebe es, wer Held ist, wer Anti-Held ist. Ich finde, dass alle mit Leidenschaft spielen. Peter O'Toole vielleicht einen falschen Theateranspruch hat. Ey, ich bin ein riesen Troja-Fan. Ich gebe dem Film 5 Sterne.
Das Lustige ist, ich habe ja gedacht, dass du wirklich ein Guilty Pleasure damit gemeint hast. Und dass es so, bis ich dann verstanden habe, du findest den Film wirklich richtig gut. Ich habe für mich schon so Independence Day oder sowas vorbereitet, um so ein Guilty Pleasure Special zu machen.
Gottes Willen, das hätte ich dir verboten.
Das hättest du mir übel genommen, wahrscheinlich, wenn ich so einen Film genommen habe. Aber ich finde tatsächlich, dass der Film sehr viel mehr richtig macht, als er falsch macht. Ich glaube, er ist schon ein bisschen in der Zeit gestiegen, so in der Wertschätzung. Also die Kritiker waren damals sehr, sehr reserviert, was den Film angeht. Heute hat sich das so ein bisschen erübrigt. Das liegt deswegen auch an der Odyssee, weil man jetzt mit dem Film nochmal einen anderen Gesichtspunkt hat, weil man dieses Genre nochmal aufgewickelt hat. Naja, bei mir bleibt das Problem so ein bisschen, dass ich mit der Gattung an sich nicht so wirklich was anfangen kann. Aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt von dem Film. Ich finde, Wolfgang Petersen hat einen guten Job gemacht. Ich finde, der Film ist sehr gut besetzt, also von der ersten, also von den kleinen bis zu den großen Rollen. Viele haben dann nachher ja auch ihren eigenen Weg dann gemacht. Rose Byrne, glaube ich, auch ihre erste Rolle gewesen in dem Film.
Nur Petersen hat danach.
Ja, Poseidon kam danach, ne?
Poseidon Adventure, der leider auch kein Erfolg war.
Ja.
Der wirklich diese schreckliche Szene hat, in der man Kurt Russell sterben sieht, ne? Also der wie unter Wasser da ertrinkt und es dann schafft, als Leiche noch einen Knopf zu drücken, wirklich unangenehm.
Also ich würde dem Film doch 3,5 Sterne geben, weil ich das Gefühl habe, dass da eigentlich was passiert, was man sich auch gut heute nochmal angucken kann. Also, dass es einfach ein Film ist, der jetzt gar nicht so sehr diese politische Deutung, die man ihm aufropft, ist heute, glaube ich, eher so egal.
Aber er ist moralisch viel komplexer als Gladiator. Das verstehen die Leute.
Absolut, aber Gladiator ist filmisch nochmal eine andere Nummer.
Ja, aber Gladiator ist ja einfach nur ein Rachefilm. So,
ja,
du bist ein Gladiator.
Mhm.
Ein böser Mann tötet deine Frau und dieser böse Mann tötet dein Kind und versklavt dich.
Ja.
Du beschließt, dafür muss dieser böse Mann sterben.
Ja.
That's it.
Genau.
Das ist alles. Es geht nicht darum, für wen kämpfe ich eigentlich. Es ist gut, den Ruhm abzugreifen. Kämpfe ich für meinen König? Kämpfe ich nur für mich? Für wen kämpfe ich eigentlich? Das ist reine Rache. Und gerade wenn es um diese politischen Implikationen geht, passt halt dieser Film Gladiator auch besser in das George W. Bush-Amerika einfach.
Das könnte man so sagen, obwohl es ja, der war von 2001, ne? Oder 2000.
2000, ja, war vor dem Krieg und vor 9/11 schon klar. Ne?
Ja.
Aber Gladiator hat keine moralische Komplexität. Zu keiner Zeit zweifelt man daran, ob das, was Maximus, also Russell Crowe dort macht, richtig ist.
Ja, das stimmt. Da ist Troja sehr viel mehr darauf aufgebaut, dass man eigentlich, das hattest du vorhin als allererstes, glaube ich, erwähnt, dass eigentlich kein wirklicher Hero dabei ist, dass alle irgendwo eine Rolle spielen, die man nicht ganz nachvollziehen kann und dass es im Grunde eigentlich nichts als Identifikationspotenzial gibt. Am Ende nur die Tragik, dass die Menschen sich selbst in die Scheiße reiten.
Hector sagt ja, nachdem ganz am Anfang auf dem Schiff Helena offenbart wird durch Paris, sagt er, okay, sofort umdrehen, wir bringen sie zurück.
Genau, ja.
Sofort umdrehen. Aber der Punkt ist ja, er weiß natürlich, dann werden die trotzdem getötet.
Genau.
Weil es allein so frech ist, diese Frau da einfach zu stehlen.
Ich fand das so lustig, wie er ihm sagt, was tust du Vater an? So
in der Art, ne? Und er sagt jetzt, regt sie richtig auf und so. Ne? Und dann sagt er dann Paris so, darf ich sprechen? Also er erkennt die Hierarchie unter den Brüdern auch irgendwie an. Es ist einfach total gut gespielt. Und von dem Moment an, wo er diesen Quatsch gemacht hat, ist dann auch völlig klar, dass sie das jetzt durchziehen müssen und nach Troja zurück und die Mauern hochziehen. Hm. Und ich meine, Priamos sagt ja auch nicht einmal so, oh Gott, jetzt kommen nachher die ganzen Griechen an, sondern er sieht das auch als Gelegenheit an, zu zeigen, okay, wir sind die Stadt, die nicht einnehmbar ist.
Ja. Aber weil die beiden am Ende flüchten und so weiter, hast du dann doch so die Lesart, ne? Das Naive setzt sich doch durch. Also um einen herum passiert alles, wird Krieg, Gewalt, Grausamkeiten, die Menschen sterben.
Ein böser Kommentar auch einfach.
Genau, das aber die Naiven kommen durch.
Ne? Also dieser Paris, der stirbt ja, glaube ich, in der Originalgeschichte auch an. Ich hätte jetzt keinen Bock, das jetzt auch noch nachzulesen, aber ich finde auch hier wieder die Idee, der Mörder Achilles zu sein, wirklich sehr gut. Er rächt damit seinem Bruder. Mhm. Er zeigt, dass er zumindest mit Fernschusswaffen umgehen kann, wenn er schon im direkten Kampf nicht viel leistet oder so. Und er jagt halt Achilles, der danach übrigens noch sehr, sehr fit ist, bevor er sich umkippt und stirbt. Halt, er redet doch in aller Ruhe mit der Brise.
Ich würde auch gerade sagen, es ist so ein bisschen Terminator-mäßig.
Ja, also der braucht wirklich, also der redet ganz normal. Ja. So, ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen.
Er ist total entspannt.
Go, geht mal jetzt. Ne? Und dann ruft der Orlando auch, wir müssen jetzt wirklich gehen. Und dann sagt Achilles auch, macht mal, ich komme hier schon zurecht und so weiter. Also man hat das Gefühl, der stirbt eigentlich nur, weil ihm sein Fuß zujuckt.
Ja.
Ne? Weil er den Fall da reinbekommen hat. Ja.
Wobei sowas passt schon zu so antiken Dramen. Da stirbt man auch nicht auf einer Seite, sondern auf 200. Und das ist schon sehr passend in der Situation.
Ja, deswegen ist das große, wirklich eine beeindruckende Sterbeszene ist in die Rückkehr der Jedi-Ritter mit Darth Vader. Das sind 30 Sekunden, die er mit Luke Skywalker spricht und jedes Wort ist gut ausgesucht. Ne? Er sagt dann, dass Vader sagt deiner Schwester, dass du dich du hast dich nicht getäuscht in mir. Sag das deiner Schwester. Oder Luke sagt, ich werde dich retten. Nein, das hast du schon. Das hast du bereits getan. Viel mehr sagt er gar nicht.
Der Übergang ist herrlich.
Ist toll.
Achso, du meinst, dass du jetzt zu Star Wars noch gekommen, aber weil Star Wars natürlich auch irgendwo diesen ganzen antiken Kram mit reinschleppt, auch wenn es nur so am Rande ist. Aber
ja, man hätte ja von Darth Vader erwartet, dass er einen längeren Abschied hat.
Ja.
Ne? Aber dann geht der Helm ab, du siehst diesen sehr hässlich aussehenden, sehr alten Darth Vader.
Ja. Auch ein enormes Risiko, das zu zeigen.
Ja, du hättest ja auch einen Hero zeigen können.
Ja, genau.
Einen totalen Hero-Typen und das ist, du hast ja einen Großvater da.
Ja.
Das heißt ja auf einmal so ein Großvater mit so wie so ein aufgeschlagenes Ei, der Kopf. Ne?
So eine Kalkleiche fast.
Eine Kalkleiche, ja. Ja.
Ja, das stimmt.
Naja, wir wollen ja noch über einen zweiten Film zu sprechen kommen. Bewertung haben wir jetzt abgegeben. Wir kommen zu einem Film, den Marc ausgesucht hat, nämlich P.T. Andersons There Will Be Blood.
Genau, also die große Geschichte eines Ölmanns gegen einen Glaubensmann. Ein Duell, wenn man so will, könnte man denken. Aber das würde dem Film tatsächlich nicht gerecht werden, ihn einfach nur darauf zu reduzieren, dass es jetzt hier die Geschichte von zwei Männern ist, die gegeneinander ankämpfen und am Ende gewinnt einer. Das ist zwar am Ende der Fall, ne, ohne dass jetzt hier ein Spoiler nötig ist, aber am Ende ist es natürlich die Geschichte von Daniel Plainview, gespielt von Daniel Day-Lewis.
Ja, sprechender Name, wie Arne sagen würde, ne? Daniel Plainview.
Genau. Eine Jahrhundert-Performance, mit dem Oscar gekrönt, eine Figur, die von vornherein...
Jahrhundert-Performance mit dem Oscar gekrönt.
So ist es, genau. Also es wäre ja eher logisch gewesen, dass man am Ende sagt, okay, eine Jahrhundert-Performance, aber kein Oscar, weil man vielleicht entschieden hat, der Film hat nämlich nur zwei gekriegt, einen für dies und ich glaube einen noch für die Kamera von John Elswit. Mhm. Das ist recht wenig für diesen Film, der damals sehr gelobt wurde von der Kritik, aber erst Jahre später eigentlich in diesen Olymp hochgezogen wurde, zu sagen, das ist jetzt wirklich einer der wichtigsten Filme des 21. Jahrhunderts.
Das Lustige war, Daniel Day-Lewis sieht dann in dem Film so ein bisschen aus wie Bill the Butcher in Gangs of New York. Ja. Ne? 5 Jahre vorher war der, glaube ich. Aber er hatte diesen Look eigentlich, ich will nicht sagen, dass er ihn kopiert hat oder so, aber er ist sozusagen der antik gekleidete Mann mit dem Zylinder, wobei ich weiß gar nicht, ob er den Zylinder trägt, und halt diesen Zwirbelbärtchen. Ne?
Ja, er wirkt nur sehr viel körperlicher, finde ich, in dem Film. Schmutziger, so wie der ganze Film ist ja sehr, sehr geprägt von Dingen, von Körperlichkeit, von Texturen, alles spielt eine große Rolle. Man hat das Gefühl, Paul Thomas Anderson ist sehr daran interessiert gewesen, nicht nur Öl als Idee im Zentrum seines Films zu haben, sondern alle anderen Stoffe werden eben auch sehr viel stärker inszeniert. Also Wasser, Blut, Whisky, Erde, alles drumherum ist irgendwie sehr, sehr aufgeladen mit Bedeutung. Und das macht den Film auch zu so einer Art psychoanalytischen Erfahrung auch. Also ich glaube, jeder, der den Film sieht, man sollte ihn, das passt jetzt natürlich zur Odyssee genauso und auch für Troja, man sollte ihn mal im Kino gesehen haben, weil die Wirkung ist also wirklich eine völlig andere, als wenn man sie im Fernsehen schaut, weil der oder auch einfach auf dem Großbildfernseher zu Hause, weil man von dem Film von vornherein eingesogen wird. Also er beginnt ja mit einer 14-minütigen Sequenz, ohne dass gesprochen wird.
Ja, das ist toll. Das ist wie so eine OP, die man da sieht.
Ja, genau.
Wie eine Operation ist das.
Genau. Also
in der Erde.
Ist auch der Anfang, genau. Daniel Plainview, also Daniel DeLewis, findet das Öl ganz am Anfang. Er ist nicht derjenige, der dahinter steckt, sondern er macht sich halt die Hände schmutzig. Er ist in der Lage, daraus etwas zu machen. Und es geht ihm nicht darum, eigentlich Geld zu verdienen, auch wenn er am Ende ein sehr reicher Mensch wird, sondern es geht ihm darum, diese Situation für sich zu ergreifen, um die Macht auszuüben, um diese Gier in sich ja, zu verkörpern generell. Ne?
Er sagt aber auch einen anderen schönen durchgieriger Satz. Mensch. Er sagt auch einen anderen schönen Satz, den ich so noch nirgendwo gehört habe. Mhm. Den finde ich richtig gut. Er hat gesagt, ich will so viel Geld verdienen, dass ich niemanden mehr sehen muss.
Genau, ja. Was ja auch das passt zu herrlich. Einem Menschen, der nicht in der Lage ist, mit anderen zu kommunizieren, wirklich. Das ist von vornherein sehr offensichtlich gespielt von Daniel Day-Lewis. Man hat das Gefühl, dass diese Beziehung zu seinem Sohn auf der einen Seite schon was sehr Emotionales ist, auf der anderen Seite ist es praktisch der Sohn nur eine Möglichkeit für ihn, leichter ranzukommen, Geschäfte zu machen, weil praktisch das unschuldige Gesicht, das bei ihm ist, das ihm eine emotionale Note verleiht, die er so nicht hätte, weil er eben ein im Grunde Barbar ist. Und der Film schafft es von Anfang an aber auch, dass man dieses Gefühl für diese Zeit, in der Aufbruchsstimmung herrscht, einerseits bekommt und andererseits das Gefühl vermittelt bekommt, dass da etwas am Grauen ist, das uns alle Menschen irgendwie beeinflusst und verändern wird. Also ich habe das Gefühl zumindest beim ersten Mal sehen auch gehabt, von vornherein auch mit Gänsehaut, dass man hier in diesem Film an sich an so eine Grenze kommen soll. Also einfach von vornherein etwas erfahren soll über uns als Mensch, das so in der Form noch nie gezeigt wurde. Und das, klar, das ist immer so ein bisschen, der Film legt es darauf auch an. Er hat sehr große Bilder, er ist ja in Panavision gedreht mit Analogkameras, er ist in 35mm, er hat so eine sehr, sehr faszinierende Farblichkeit und sehr viel Lichteffekte, die du so in vielen anderen Filmen schon gar nicht in digitalen siehst. Aber er ist gleichzeitig eben noch ganz intensiv ausgestattet mit Musik. Damals völlig neu, dass Johnny Greenwood zum ersten Mal für einen Kinofilm was macht. Jetzt nicht die erste Wahl, man kennt ja so ein bisschen die Beziehung, die Paul Thomas Anderson zu Musikern hat und deswegen ist es jetzt nicht ganz überraschend, dass er jetzt da jemanden von Radiohead genommen hat. Aber die Art Musik, die er da macht, ist natürlich stark angelehnt an diese neue Klassik der 60er, 70er Jahre, Penderecki oder so. Das hat so ein bisschen, glaube ich, Paul Thomas Anderson auch übernommen, weil der Film natürlich auch wenn er Ortman gewidmet ist, ein sehr, sehr intensiver Kubrick-Film ist. Eigentlich von vorne bis hinten. Mhm. Die ganze Endsequenz, die eigentlich berühmt geworden ist mit dieser Milchshake-Szene, die ja als Meme auch durchs Netz geht.
Was war das für eine Szene?
Na, am Ende sitzen sie doch da in der Bowlingbahn, also es spielt als 1927, gibt einen Schnitt. Der Sohn von ihm hat versucht, sich abzusetzen nach Mexiko, sein eigenes Ding zu machen und er gibt ihm dann zu verstehen, dass er nichts anderes ist als so ein Bastard,
sagt er auch so. Ja, so ein Bastkorbkind, sagt er dann auch noch.
Genau,
mal, ne? So ein Weidenkorbkind. Aber stimmt das denn? Oder will
das kann auch gelogen sein. Für ihn geht es, glaube ich, eher darum, dass er die Macht verliert über seinen Sohn und keine Chance mehr hat, etwas zu tun und ihm versucht, praktisch an die Wand zu fahren. Ne? Also wirklich wie ein Tyrann eigentlich. Und die letzte Sequenz, die ja sehr lang geht, so um die Viertelstunde, 20 Minuten, findet sich auf einer Bowlingbahn, die dort in seinem Anwesen ist. Und er schläft dort auf der Bowlingbahn, weil er ja anscheinend nicht in Betten schlafen kann, sondern nur auf der Erde. Und dann kommt eben noch mal Eli Sunday, der Glaubensmann, der ihn gleichzeitig bekehren wollte, aber der auch nichts anderes im Sinn hatte, als eben Geld zu machen am Ende für seine Kirche, aber generell auch eben eine andere Form von Gier verkörpert. der eben versucht, noch mal ein eigenes Land zu verkaufen. Und Daniel Day-Lewis macht ihm klar dann, als er dann irgendwann aufgewacht ist und sich so langsam in den Tag hineinbegibt. Das ist faszinierend gefilmt. Also Daniel Day-Lewis liegt da eben auf der Erde und wird richtig angeschrien von Eli Sunday. Mhm. Und wacht dann so langsam auf, fängt dann an, irgendwie so Steak zu essen und ist noch so halb im Halbschlaf. Ne?
Wie so ein Kind einfach.
Genau, wie so ein Kind.
Ein Schüler, der einfach noch nicht so belangt werden will, aber schon zu den Routinen übergeht.
Genau. Und dann versucht er ihm aber zu erklären, dass er ihm das Land nicht verkaufen kann. Oder dass er das Land nicht abkaufen kann, weil da, obwohl Eli Sunday das glaubt, kein Öl mehr ist. Denn dieses Öl wurde mit einer Drainage rausgebracht aus dem Land von unten. Das heißt, von weit weg mehr oder minder rausgeschlürft. Und um ihm das zu verdeutlichen, sagt er eben, du hast einen Milchshake in der Hand und ich habe einen
Strohhalm.
Aber der Strom ist so lang. Mhm. Und da habe ich ihn einfach ausgetrunken, deinen Milchshake. Fertig. So dat, ne? Und er macht das natürlich auf sehr theatralische Art. Er wirkt das so ein bisschen, deswegen sagte ich, die Kubrick-Anspielungen sind sehr offensichtlich. Er macht das wirklich so ein bisschen wie Jack Nicholson als Jack Torrance. Und am Ende tötet er ihn ja auch mit einer Bowlingkugel. Und
mit dem Pin.
Mhm. Und die ganze Szene, wie er ihn mit dem Pin tötet, ist 1:1 wie bei 2001, die Affen, die dann irgendwie mit dem Holzstock draufhauen.
Das ist schon sehr danach. Also ich habe einige Probleme mit dem Film, um mal endlich mal zur Sache zu kommen.
Ich habe es schon erwartet, dass du irgendwann, das muss ja aus deiner Haut rausfahren, dass da was nicht passt.
Ja, also das Problem, ich habe es das zweite Mal geguckt, also als Vorbereitung für die Sendung. Und ich wusste noch, dass ich damals Probleme hatte. Ich wusste aber nicht mehr, warum. Mhm. Jetzt ist es mir sofort wieder gedämmert. Ich glaube, ich finde die Idee dieses Stoffes, des Ölsuchers, das bestimmt eine Tradition hat im amerikanischen Kino, für mich, im Jahr 2007 ist der, glaube ich, gekommen, ja. Ne? So neuartig, dass ich gerne davon mehr gesehen habe, stattdessen aber die Konfrontation zweier Menschen gesehen habe, von denen ich den einen schrecklich finde, nämlich Paul Dano, ohne mich hinter Tarantino verstecken zu wollen, aber darüber können wir gerne nochmal reden, und den anderen für so einzigartig, dass man sich mit ihm nicht identifizieren kann. Klar soll man so Motive oder Charakterzüge wie unendliche Gier und Xenophobie, das soll man in dem alles wiederfinden. Aber ich hätte tatsächlich lieber einen historischen Abriss der Ölsucher gesehen, als dieses, wie man sagen würde, Psychogramm zweier Gegner. Mhm. Und wegen Tarantino. Ne? Er hat ja gesagt, Paul Dano hat diesen Film so ruiniert. So, danach sind ja ganz viele auf seine Seite gegangen, haben gesagt, nein, das ist ein guter Schauspieler und so weiter. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, endlich schlägt er ihn tot. Ich habe diese Figur so verabscheut von
Paul Dano. Aber das Dano. Ist ja das, also das, darauf läuft es hinaus. Das
ja,
ist
aber der Punkt, nein, na, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sich jeder Zuschauer gleich nach den ersten 5 bis 10 Minuten wünschen soll, dass Paul Dano in dieser Rolle stirbt. Und dass man sich deshalb mit Daniel Plainview sofort identifiziert. Ich bin mir nicht sicher, ob Peter Anderson das wirklich beabsichtigt hat. Und vom ersten Moment dann, als Eli Sunday sagt, ja, kommen Sie doch mal vorbei, wir haben bei uns Öl. Und dann sagt doch dann irgendwie Plainview zu ihm, okay, ich schaue mir das mal an hier, Orange, aber wenn du mich reingelegt hast, Junge, dann komme ich nochmal und dann hole ich mir ein bisschen mehr Geld als mal, hole ich mir ein bisschen mehr als nur mein Geld zurück. Ja. Und von dem Moment, also spätestens als er sagt, ja, Sie können gerne den Ölturm da, den Bohrturm bei uns aufbauen, ich würde allerdings gerne zur Öffnung noch mal die Treppenstufen hochgehen zum Turm und das Ding dann auch mal einweihen. Mhm. Und dann sagt ja Daniel Day-Lewis, Sie wollen den Bohrturm einweihen. Also wirklich so völlig ungläubig, was
er da weil er das nicht nachvollziehen kann, ja, was da drin steckt. Bis er aber versteht, das ist interessant, bis er versteht, was er da tut und wie er die Leute bekommt durch das, was er tut. Ab dem Moment ist er zumindest fasziniert, auch leicht angeekelt fasziniert, was das bewirken kann, ne? Weil das für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar ist.
Ich finde in dem Moment, als Paul Dano am Anfang auf der Bowlingbahn ruft, bitte, bitte, hören Sie auf, was machen Sie denn, bitte, bitte. Von dem denke ich, in dem Moment nur immer weiter draufhauen. Oder mal richtig draufhauen. Nee, wirklich, also der macht mich aggressiv.
Ja, aber das soll er auch, oder? Also ich habe das Gefühl, er soll doch eigentlich im Grunde ein Schwächling darstellen.
Und ich weiß nicht, er hat ja seinen Weg dann gemacht. Ich fand ihn in den Fablemans als Vater Spielbergs ein wenig zu jung noch, weil er einfach auch so jung aussieht. Ja. Aber es ist halt nun mal sein Babyface, das so aggressiv macht. Deswegen, also diese Rolle in Prisoners. Man kann hier Logan, wie heißt er, nicht Beowulf, wie heißt er mal hier, der Hauptdarsteller hier mit der Eisenkralle, ja, hier, Hugh Jackman, spielt ja die Hauptrolle da, ne? Mhm. Und der schnappt sich ja Paul Dano und Paul Dano, der kriegt aus dem einfach nichts raus. Der, weißt du, hast du gesehen von Villeneuve, ja, den Film, ne? Wo er den unten im Keller gefangen hat. Du Quatsch jetzt, wo ist mein Kind? Wo hast du das versteckt und so weiter? Und er kriegt aus dem einfach nichts raus. Er muss dazu sagen, er spielt in dem Film natürlich einen Menschen mit Behinderung. Ja. Das ist aber was anderes. Er ist geistig zurückgeblieben.
Das stimmt.
So, ne? Das, aber abgesehen von dieser Rolle hat Paul Dano immer so ein Babyface, wo du denkst, okay, immer drauf. Der regt mich einfach auf und ich bin, vielleicht geht es ja nur mir so, aber das ist mir dann wiedergekommen und Tarantino sagt auch, diese Figur ist nicht tief.
Ich finde das grob unfair. Also ich finde das deswegen grob unfair, weil ich glaube, dass Tarantino den Film in der Form, wie er gemacht ist, gar nicht verstanden hat, sonst würde er zu dieser Kritik nicht kommen. weil das, klar, es ist ein persönlicher Angriff auf den Schauspieler, das braucht man gar nicht drüber reden. Es ist nicht ein Angriff auf die Figur, sondern auf den Schauspieler, dem man unterstellt, dass er einfach nicht sein Handwerk beherrscht. Deswegen hat er auch gesagt, er ist der schlechteste Schauspieler der ganzen Schauspielervereinigung.
Wie, weil er sein Handwerk nicht beherrscht?
Genau, dass er das nicht kann, dass er nicht gut schauspielern kann.
Das stimmt wiederum nicht.
Ja, eben, deswegen ist es so eine unfaire Kritik.
Das ist unfair,
die Figur an sich kann er nicht angreifen, weil die Figur mit Absicht keine Gegenpolfigur ist von Daniel Plainville, sondern es ist ja offensichtlich, dass es sich um einen Schwächling handelt, einen Feigling auch, einen Menschen, der wimmert und eigentlich nicht in der Lage ist, Dinge wirklich durchzusetzen im Leben, aber der sich...
Ja, aber er tut ja niemandem weh.
Ja, aber doch, er sucht sich ja einen Bereich, in dem er praktisch das kaschieren kann, in dem er die anderen Menschen davon überzeugen kann, dass es eine größere Macht gibt und in der er sozusagen seine Kleinheit überwinden kann. Ne? Hm. Und das ist ja das, was auch Daniel Plainview an ihm so ekelhaft findet.
Ja, aber warum ist dann P.T. Anderson so suggestiv, dass er Partei für Plainview ergreift? Denn als er ihn totschlägt am Ende, sagt er dann Plainview, ich bin fertig.
Ja, so, genau, ne? Das und ist aber wichtig.
Ne? Ja, er sagt, ich bin fertig und dann kommt diese etwas euphorische Streicherzackenmusik von Brahms, ja. Greenwood.
Ach so. Ja. Nee, Brahms ist das. Das ist ganz wichtig, weil das 19. Jahrhundert Musik ist und das praktisch so ein Switchback ist. Also so, als würde man sagen, das, was jetzt praktisch hier ist, Das können wir einfach vergessen. Jetzt
ja, sind aber wir okay, dann ist es Brahms. Aber er inszeniert Plainview trotzdem als Gewinner. Er sagt, ich bin fertig und dann kommt die euphorische Musik.
Aber ich glaube, das ist
eben genau... Das soll uns doch einlullen. Dann soll man sagen, er hat es richtig gemacht.
Ja, aber es ist... Also ich
du, kannst ja nicht Menschen töten.
Ich habe den Film immer so... Du verstehst ihn sehr charakterlich und sehr nach einer Geschichte. Ich habe das immer symbolisch verstanden. Also wenn Daniel Plainview für das in uns steckt, was Gier und Kapitalismus ausmacht, dann steckt praktisch Eli Sunday als Gegenfigur für das Spirituelle, was genauso korrumpierbar ist, aber der Kapitalismus gewinnt dieses Duell. Er tötet praktisch den letzten Zacken in uns Menschen, der sich irgendwo danach sehnt, Sinn zu finden und etwas Höheres anzunehmen, indem er am Ende denjenigen, der all das nicht als wichtig empfindet, als den Mörder sozusagen darstellt.
Will sich Eli Sunday persönlich bereichern?
Ja, das kommt am Ende bei raus, finde ich sichtbar.
Warum denn?
Ihm geht es um Geld am Ende.
Ja, aber doch für die Gemeinde, für seine blöde Kirche.
Ja, klar, aber am Ende geht es ihm ja auch darum, Macht auszuüben. Ne?
Für seine Kirche.
Wer viel Geld hat, hat eine größere Kirche. Ja. Größere Kirche hat mehr Macht, hat mehr Einfluss auf andere Menschen. So habe ich das verstanden.
Aber nichts im Film deutet auch darauf hin, dass er mit dem Geld in der größeren Kirche irgendwas getan hätte, um irgendwelche Menschen zu manipulieren.
Ja, das Manipulieren ist ja etwas, also der Film ist kein Film über Eli Sunday und über Daniel Plainview, sondern ich würde sagen, es ist ein Film über Daniel Plainview und an einem Rande wird das praktisch, dieses Psychogramm gespiegelt durch diese Figur. Sodass man im Grunde nicht genau hineinsehen kann in Eli Sunday. Sehr viel weniger jedenfalls als in Daniel Plainview. Und ich habe das Gefühl, dass das schon offensichtlich ist, wenn du diese Exorzismus-Szenen hast, dass es, also wo er ja auch praktisch Danny DeLewis demütigt. Das ist schon offensichtlich, dass es ihm darum geht, etwas auszuüben
auf den anderen. Ja, okay. Ne? Aber spielt Plainview da nicht einfach auch Spaß mit?
Würde ich nicht sagen. Also er muss mitspielen, weil es nicht anders geht für sein Geschäft. Deswegen muss er sich demütigen lassen und deswegen nutzt er die Chance am Ende ja auch, diese Demütigung umzudrehen. Ne? Also bevor er ihn aus dem Leben jagt, sorgt er ja nochmal dafür, ihm das klarzumachen, was er für ein Trottel ist, was er nichts verstanden hat.
Ich finde die großartige Szene, ich weiß nicht, ist die im Lagerfeuer oder in der Küche mit Daniel DeLewis, als er Sunday fragt, ja, okay, wie viel will sie jetzt dafür haben? Mhm. Dann sagt er doch irgendwie so, 20 Millionen. Und dann guckt ihn Danny DeLewis doch mit so verbissenen Lächeln an.
Sagen wir es.
Und da weiß er schon irgendwie, den bringe ich um.
Ja, genau, so wirkt es. Also wenn man den Film nochmal gesehen hat, dann wirkt das schon so.
Ja, den bringe ich um, so Früchtchen. Also so kommst du mir nicht davon. Ne?
Ja, man hat zwischenzeitlich ja auch nochmal man muss das so sagen, der Film ist kein erzählerischer Film. Der Film arbeitet mit bestimmten Arten von Sequenzen, er arbeitet mit einer sehr intensiven Inszenierung, die sehr unter die Haut geht. Ne? Deswegen, die Musik wirkt immer so wie ein eigener Kommentar für den Film, der etwas erzählt, was der Film gar nicht zeigt. Ne? Also man hat immer diese Streicher, diese unruhigen Streicher, die einem von vornherein diese Bedrohung näher bringen, die noch gar nicht zu sehen ist.
Ist das ein Originaldrehbuch oder eine Vorlage?
Also die Vorlage ist von Upton Sinclair und es ist eigentlich kein Roman, sondern eher ein Sachbuch. Ne? Da Oil heißt es. Und das ist ein direkter Angriff eigentlich auch auf die Ölindustrie, um klarzumachen, dass die Menschen von diesen Geschäften ruiniert werden und dass der ganze Planet praktisch ausgebeutet wird. Das macht der Film ja nicht. Der ist nicht so platt, dass er irgendwie eine politische Botschaft
in Richtung hat. Jetzt, weil der Daniel Lewis auch selber noch zur Hand geht. Er sagt ja irgendwie, es kann sein, dass andere genauso wissen, wo Öl liegt, aber ich bin derjenige, der es rausholen kann.
Ganz genau, ja. Er demonstriert sich fast wie so eine Art Übermensch. Ne? Mhm. Er ist ein Barbar, er ist einer, der mit Menschen eigentlich nicht kann, aber er inszeniert sich als jemand, der den Menschen das goldene Vlies präsentiert. Hier ist das Öl, mit diesem Öl wird alles gelingen und so weiter. Und irgendwo stimmt das ja auch, wenn wir aus der heutigen Sicht das alles sehen, ergibt das ja Sinn, dass jeder versteht, was da eigentlich drinsteckt in dieser ganzen Sache. Ne? Nur die Menschen, die Paul Thomas Anderson zeigt, sind natürlich trotzdem Menschen, die irgendwie aus einer anderen Zeit sind, die überhaupt nicht in der Lage sind, mit all dem bisher umzugehen. Ne? Und es gibt nur sehr wenige, die es anscheinend durchschreiten. Und so hast du dann praktisch auch mit Paul Dano jemanden, der versucht, etwas durchzusetzen, was Jahrhunderte so funktioniert hat, nämlich die Menschen zu dirigieren über den Glauben und über Religion, aber das sich jetzt mit den Bedingungen des Kapitalismus, also mit den Bedingungen, über die Menschen anders Macht auszuüben, verändert und dadurch eben auch korrumpiert wird. Ne? Also deswegen ist das nicht mehr dasselbe, sondern es verändert sich und deswegen verändert sich am Ende auch der Mensch Eli Sunday, weil er nichts anderes fordert, als damit das Beste rauszuholen, was geht.
Also du hast dann sozusagen den Konflikt Exxon und Valdez gegen katholische Kirche.
So eine Art, genau. Und du hast natürlich einen Film, finde ich, der extrem unheimlich ist von vorne bis hinten. Ne? Also ein Film, der uns etwas erleben lässt, was wir irgendwo verstehen. Deswegen glaube ich, du hast den Film anders verstanden als ich. Und jeder andere, der ihn sieht, würde ihn auch nochmal auf eigene Art verstehen. Weil diese ganzen Symboliken, die da drin stecken, ne? Die auch so intensiv inszeniert sind, die sorgen dafür, dass man den Film auf eigene Art erblickt, ne, auf eigene Art wahrnimmt.
Ich hätte mich halt einfach gern in Figuren wiedergefunden, ob ich die abgelehnt hätte oder nicht, aber ich hätte irgendwie gerne erfahren, warum ich eigentlich so bin wie einer von den beiden oder ob ich es halt nicht bin.
Mich berührt das schon irgendwie, diese Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn, die dann erstmal diese Szene, wo der Bohrturm explodiert und der Sohn dann praktisch gehörlos wird und wie der Daniel Plainview nicht in der Lage ist, also Daniel Day-Lewis, mit ihm noch umzugehen, weil die Kommunikationsmöglichkeit nicht mehr da ist. Ne? Er kann ihn nicht mehr anschreien, kann nicht mehr mit ihm reden. Am Ende verweigert er es selbst, als er ihm bittet, sein Sohn ihm bittet, Geld zu bekommen für die Reise nach Mexiko. Da will man mit ihm gar nicht sprechen, weil er versucht, die ganze Zeit mit Handzeichen und so weiter, mit Gebärdensprache zu kommen. Und er zwingt ihn dann dazu, das trotzdem zu sagen. Ne? Das kriegt er irgendwie hin. Aber wie das eben so ist bei Gehörlosen, ist es nicht ganz einfach. Ne?
Ist das nicht... Also als ich ihm sage, du bist aus dem Weidenkorb.
Ja.
Das hört der Junge doch gar nicht.
Theoretisch hört er es nicht.
Oder übersetzt ihn das sein Kollege?
Ja, da war ja ein Übersetzer dabei. Und gleichzeitig kann man sich natürlich vorstellen, dass er sehr vieles auch über Lippen lesen versteht und dann auch mitkriegen kann. Und er sieht es ja auch im Gesicht, was da sein Vater mit ihm macht. Das ist auch das, was diese Leistung von Danny DeLewis so herausstehen lässt. Eigentlich läuft alles über seinen Körper, über sein Gesicht ab. Du siehst so vieles, was diese Figur ausmacht, was jetzt gar nicht erzählt werden muss, sondern einfach nur über die Art und Weise, wie er mit all diesen Dingen umgeht. Ich muss auch mal eine Lanze brechen für die unglaublich gute Synchronisation dieses Films, weil der Film hat, wenn man ihn im englischen Original sieht, eine ganz andere Art von Drastik, was jetzt zum Beispiel Danny DeLewis angeht. Die Stimme ist im Original sehr viel mehr so sophisticated, so wie so ein Adliger, der irgendwie allen Menschen sagen will, so sieht's aus, ihr müsst es nur verstehen. Das im Deutschen hat er sehr viel mehr Brutalität in der Stimme, so auch dieses, ich versuche irgendwie der Natur gerecht zu werden und alles, das ist da ganz anders drin. Und ja, das ist echt gut gemacht. Also.
Ja, ich habe auch in der deutschen Fassung gesehen, es gibt den ja gerade bei Prime für 4,99 €.
Mhm. Unbedingt kaufen. Das ist ja. Lohnt.
Hat er eine deutsche Übersetzung bekommen, der Filmtitel?
Nee, ich glaube, der hieß auch There Will Be Blood.
Ah ja. Okay, gut. Was möchtest du sonst zu Peter Anderson loswerden?
Also um ehrlich zu sein, finde ich, ist er der etwas begabtere Regisseur als Christopher Nolan, wenn wir mal ganz oben in der großen Liga anfangen. In den letzten Jahren, also man hat natürlich mit One Battle After Another einen Film, der so ein bisschen auch die Gemüter in verschiedene Richtungen bewegt. Ne? Es gibt viele Menschen, die mit dem Film gar nichts anfangen konnten und einige Menschen, die darin eben das erkennen, was Anderson ausmacht und da auch das Gefühl haben, dass es auf einem ähnlichen Niveau ist in den letzten Jahren. Ne? Das ist die zweite Pynchon-Verfilmung nach Inherent Vice. Aber natürlich ist es immer so ein bisschen die Frage, in welche Richtung sich das alles bewegt. Also ich habe das Gefühl, dass Anderson ein sehr, sehr interessantes Frühwerk hat, eben mit Magnolia und Boogie Nights. Und dass There Will Be Blood schon so ein Cut ist in all dem. Also es ist eine andere Richtung, größer gedacht, sehr amerikanisch.
Er hat auch einiges zu verlieren. Also Punch Drunk Love war ja kein Hit.
Ja, das stimmt.
Also der war als Komödie noch nicht mal lustig.
Ja, ich finde ihn, um ehrlich zu sein, auch sehr schwierig zu sehen. Ich finde ihn auch nicht witzig.
Aber es war der erste Film, der an Adam Sandler als seriösen Schauspieler geglaubt hat. Der erste Regisseur, der Adam Sandler zugetraut hat, auch ein guter Komödiant zu sein.
Ja. Ja, es gibt auch einige Stimmen, die sagen, er ist als guter Komödiant in dem Film besser aufgehoben, als jetzt zum Beispiel Jim Carrey in der Truman Show oder so, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann, weil viele in der Hinsicht sagen, es gelingt Sandler dort schon, das abzulegen, was man sonst von ihm gewohnt ist. Das gelingt zum Beispiel Carrey überhaupt nicht, weil er trotzdem irgendwo diese Art von Hibbeligkeit und diesen ADHS-Humor mitbringt.
Ne? Ja.
Aber trotzdem bleibt Punch Drunk Love irgendwie ein Film ohne Zentrum, ohne irgendwas, das einen bewegen kann. Ne? Und das ist bei den späteren Filmen von Paul Thomas Anderson anders, wenn man jetzt zum Beispiel an einen deiner Lieblingsfilme eben denkt.
Mhm.
Licorice Pizza. Mhm. Genau, der hat ja diese Herzlichkeit, der hat dieses ursprüngliche.
Ja, der ist auch lustig.
Genau, er ist sehr lustig, er ist sehr zu Herzen gehend, der hat schöne Figuren, auch unverbrauchte Gesichter. Etwas, und er hat ein 70s-Feeling, was so in der Form jetzt offenbar auch nur noch Paul Thomas Anderson beherrscht.
Ja, ist richtig. Ich meine, There Will Be Blood ist wirklich als Folgefilm nach 4 Jahren auf Punch Drunk Love einfach auch sehr mutig. Ne?
Ja, genau.
Wenn man das einfach so vom Papier abgelesen hätte, gut, Daniel Lewis hat die Star Power, aber wenn man vom Papier abgelesen hätte, es geht um Ölsucher Ende des 19. Jahrhunderts, ein Priester, der sich mit so einem Bohrer anlegt, auweia, hoffentlich geht das gut für Peter Anderson. Ne?
Das stimmt. Und trotzdem war der Film, glaube ich, im Endeffekt der erfolgreichste in seiner Vita.
Ist er, echt?
Ich glaube ja, schon.
Ja, One Battle war wahrscheinlich schon erfolgreicher, glaube ich.
Der war ja eigentlich, ja, es kann sein, dass er inzwischen erfolgreicher ist, weil mehr, aber er war ja am Anfang doch eher Gift, Kassengift, ne, in den ersten Tagen und hat am ersten Wochenende noch so wenig eingespielt, dass man wirklich gedacht hat, es wird zum Flop, ne, was dann am Ende nicht der Fall war. Aber ja, also als Film steht er irgendwo doch an sich nochmal ganz für sich. Und ich finde, The Master ist eine gute Ergänzung einfach. Ein Film, der wie so ein Bruder funktioniert für There Will Be Blood. Nochmal mit ähnlicher Art von Inszenierung, auch mit diesem Duell zwischen verschiedenen
Menschen. Ja, es gibt ja mit Philip Seymour Hoffmann diese Vaterfigur und mit Joaquin Phoenix die Sohnfigur.
Mhm.
Er emanzipiert sich ja auch von Philip Seymour Hoffmann, dem L. Ron Hubbard. Und da gibt es diese tolle Szene, als er auf diesem Motorrad durch die Wüste fährt und einfach immer weiterfährt. Und Philip Seymour Hoffmann kriegt ihn nicht mehr zurück. Und da weiß er, in dem Moment hat ihn auch verloren.
Genau, ja. Das ist auch ein Film, der einem unter die Haut geht, irgendwie durch die Art, wie er gemacht ist. Aber der auch sehr viel über Amerika erzählt und nochmal mehr eben in diese andere Richtung geht. Ne? Wenn man so will, ist Scientology auch die Mischung aus dem spirituellen Glauben, der irgendwo aus Religion herauskommt, und der eigenen Vorstellung, kapitalistisch etwas zu schaffen, was den Menschen eine Sehnsucht, in den Menschen eine Sehnsucht erzeugt, die erfüllt wird durch ein bestimmtes System. Ne? Und das wird da sehr, sehr gnadenlos auch ausgestellt, was das heißt.
Ja, und Philip Seymour Hoffmanns Figur ist ja auch von seiner Wirkung komplett überzeugt, als er auf Phoenix in diesem Schiff trifft, erstmals, sagt er nicht irgendwie Good Morning oder Hello. Ne? Er guckt ihn an, sagt einfach nur All right.
Ja, genau.
Er meint, ihn schon durchleuchtet zu haben und zu sagen, okay, mit dem kann ich jetzt formen, wie ich will.
Ja, genau. Also auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben sollte, wenn man There Will Be Blood gut findet. Ein Film, der sehr viel ähnlich gut macht wie There Will Be Blood, aber nicht ganz so drastisch und nicht ganz so monolithisch ist, wie das jetzt bei Babel the Blood ist. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Film will das auch. Ne? Also es ist nicht so, dass er sich irgendwie durch Zufall in diese Richtung begibt, sondern es geht ihm um große Bilder, Vorlagen wie Kubrick oder John Huston zum Beispiel ist eine riesige Referenz in dem ganzen Film. Mhm. Ne? Das ist schon so gewollt, dieses große amerikanische. Aber das haben in den letzten Jahren eben sehr wenig Regisseure geschafft, eben dieses amerikanische so abzubilden und zu verständlich zu machen, was das eigentlich bedeutet. Und Paul Thomas Anderson gelingt das schon sehr gut.
Ja, ist ein Teil der amerikanischen Identität, sagt man ja immer, ne, dass das Ölsuchen und Ölbohren, das hast du in vielen Filmen auch einfach gehabt, wie freudig alle sind, wenn diese Fontänen aus dem aus der Erde irgendwie raus. Wo genau spielt der eigentlich in den USA?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich nehme an,
Texas.
Ja, ich nehme an, ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Texas. Mhm. Was ich wirklich gelesen habe jetzt gerade, das fällt mir jetzt nochmal ein, der Film wurde ja fast gleichzeitig gedreht mit No Country for Old Men.
Ach so.
Das ist, und zwar in der Nähe voneinander. Ne? Mhm. Und es gibt, als die eine Sequenz gedreht wurde, wo dieser Ölturm explodiert, da haben diese Rufschwaden dafür gesorgt, dass die Dreharbeiten für No Country for Old Men gestoppt werden mussten, weil das ganze Licht zerstört wurde in dem ganzen Bereich. Ach, das ist schon ganz lustig. Ich finde es deswegen interessant, weil beide Filme damals doch einen gewissen Alleinstellungsmerkmal hatten. Beide auch im Grunde so ein bisschen die Möglichkeiten ihrer Regisseure ausgestellt haben, wirklich etwas fürs Kino zu leisten. Damals hatte ich das Gefühl, war No Country for Old Men, aber der Film, wo man eher gesagt hat, das ist eine sehr, sehr viel größere Leistung. Der Film hat ja auch mehr Oscars gewonnen.
Ja, bester Film. Ne?
Genau.
Und die Coen-Brüder endlich ihren... Für eine Fargo haben die keine Regie bekommen. Nee, das war tatsächlich dann für No Country for Old Men.
Genau.
Ja, und das war dann auch irgendwie, also es gab ja vorher auch schon Cormac McCarthy-Verfilmungen, aber das war so sein großes Jahr, weil er kurz zuvor The Road erschienen ist.
Genau,
ja. Als Roman, der auch eine nicht schlechte Verfilmung
war. Finde ich auch, ja. Sehr, sehr gut gemacht. Die Musik ist von Nick Cave, glaube ich.
Ja, wobei der hat Nick Cave ja begonnen mit Warren Ellis, diese ganzen Temp-Tracks, Gediedel da irgendwie aufzumachen. Ja, deswegen, nur deshalb können die beiden ja auch 4 Soundtracks pro Jahr rausbringen.
Ja.
Weil die immer die gleiche Bandmusik da irgendwie ablaufen.
Das ist jetzt schon sehr hart gesagt, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber das war für Cormac McCarthy, der damals ja auch schon so Ende 60 gewesen sein dürfte, wirklich ein ganz großes Jahr. Wenn du Country for Old Men, die größte Verfilmung eines seiner bedeutendsten Romane.
Absolut.
Und dann natürlich The Road, der als Roman noch größer ist.
Finde ich auch,
kurz
ja.
vorher kam. Ja, The Road ist ein bestes Buch.
Ja, ein fantastisches Buch. Also auch eines, was einem sehr wehtut, finde ich. Man kann es kaum lesen, ohne wirklich auf negative Art berührt zu werden. Aber es sind so perfekt, also ich kenne kaum ein Buch, das in englischer Sprache so eiskalt in seiner Sprache ist.
Absolut. Ja, und vor allen Dingen auch, ich wurde damals, also Carsten Jünger wussten das damals ja schon, für mich war das erste Buch, was ich ihm gelesen habe, bevor ich die alle nacheinander gelesen habe. Ich wurde damit auch erstmals konfrontiert, ein Schriftbild zu sehen, in dem es keine Anführungszeichen gibt für wörtliche Rede.
Ja,
das heißt, du hast alles in so einem Metaflow, alles irgendwie auf einer Bewusstseinsebene, wo du nicht weißt, was die Leute denken, was die Leute sagen oder was Beschreibung der Natur des Erzählers ist.
Ja, eine totale Kargheit, ne, in allem.
Ja.
Schon krass. Ja, auch das ist eine sehr gute Verfilmung, das muss man dazu sagen. Also da hat Cormac McCarthy doch Glück gehabt
im letzten. Ja, bis auf die Babys am Lagerfeuer, die aufgespießten Babys am Lagerfeuer, das haben sie im Film nicht gezeigt.
Ja.
Hätten sie auch nicht machen müssen.
Ja, ich glaube, das hätte dem Film auch nicht gut getan, sowas dann irgendwie so darzustellen.
Ja.
Ne?
Ja.
Das stimmt.
Okay, dann kommen wir mal zur Bewertung von There Will Be Blood. Du hast mir den Film tatsächlich so dermaßen erklärt, dass ich ihn schon während ich dir mit staunenden Augen zugeguckt habe, meine Bewertung ein wenig erhöht habe parallel.
So ist das bei mir aber auch oft, wenn ich von dir höre, wie du schwärmst über manche Filme, dann neige ich dazu gleich wieder ein halbes Sternchen mehr zu geben.
Ja,
weil du das aber so, du hast so eine Inbrunst darin, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht hätte bei Filmen, die jetzt irgendwie, wo ich das Gefühl habe, die mag ich oder so.
Die habe ich ja nur, weil ich die Sandalenfilme immer so verteidigen muss.
Ah, ja. Weil es einfach ein Genre ist, was doch schnell
angegriffen wird. Da muss man sich total ins Zeug legen, um irgendwie nicht für Geistesverbrannte irgendwie dargestellt zu werden. Nein, also ich gebe There Will Be Blood nach deiner wirklich sehr guten Erklärung, dass es mehr um Charaktermerkmale als tatsächlich um Figuren geht, tatsächlich noch mit viel gutem Willen 3,5.
Ja, für mich ist es ein 5-Sterne-Film, das kam mir jetzt doch durchaus schon rüber.
Ist auch ein Lieblingsfilm von ihm, ne?
Es ist von mir oder von
Ja,
es ist einer von meiner Anderson, absoluten Lieblingsfilme.
Aber auch von P.T. Anderson der beste, findest du, ne?
Für mich auf jeden Fall. Also ich mag ihn am meisten, also er sagt mir am meisten, er betrifft mich am meisten, wenn ich ihn sehe, dann. Kennst du das, wenn man einen Film zum Beispiel zu Hause anmacht und du machst nebenbei was. Ne?
Ja.
Und der gehört zu diesen Filmen, wo du kannst dich dem Film nicht verweigern. Du kannst nicht nebenbei lesen, du kannst nicht nebenbei irgendwas anderes machen, arbeiten, sonst was. Der Film zieht einen richtig rein.
Ja, also gerade die Momente der Stille sind wichtig. Normalerweise sind die Momente der Stille auch eine Gelegenheit, wo du so einen Tab aufmachen kannst auf dem Rechner und dann mal bei Amazon mal guckst, was anderes, was du dir kaufen willst. Aber da, als ich wusste, dass sie am Tisch gegenüber sitzen und Sunday zu ihnen sagen, oh, ich will den für 20 Millionen haben und dann die Augen, die immer kleiner werden von Daniel Lewis und er sie denkt, du kleiner Pimp irgendwie. Das ist ja auch mit Stille.
Ja.
Und da wusste ich schnell, ich muss schnell den Temp wechseln und mir das nochmal angucken.
Ja. Und für einen Film, der so viel Bewegung hat und so viel Musik drin, ist es krass. Die letzten Minuten sind ja praktisch Stillstand. Ne? Also du siehst, Kamera ist fast nur noch ein Frame. Ne? Du siehst die beiden gegenüber und es ist ganz wenig, was da noch passiert. Eben deswegen ist die Musik am Ende von Brahms, die da so triumphierend ist, so krass, weil sie nach dieser ganzen Stille dann plötzlich so eindringt. Ne?
Ja, es ist ein Mann der Tat, Daniel Plainview. Das erinnert ihn wiederum doch an Bill the Butcher aus Gangs of New York, weil als Star, da macht ja auch Brandon Gleeson mit, der Mann mit der Keule, der stellt sich auch als Bürgermeister auf oder als Kandidat dieses Boroughs da, wo die sind. Ne? Und dann steht mir dann Bill the Butcher gegenüber und guckt ihn auch nur so ein bisschen verkniffen an und dann sagt auch dann Brandon Gleeson, pass auf, wir schließen Frieden, ne? Wir brauchen keine Gewalt machen, komm mal mit in meine Hütte und dann reden wir darüber. Und komm, dreht er den Rücken zu, kriegt er sofort das Fleischerbein in rein. Auch das ist ein Mann der Tat, Bill the Butcher, aber natürlich viel comicartiger als Daniel Plainview. Also du hast recht, Daniel Plainview ist die beste Rolle von ihm.
Ja,
es ist seine beste
Darstellung. Es ist seine große Rolle, wo er etwas ausdrückt, was er in den anderen Filmen, er hatte nun sehr wenig Filme gemacht, er wurde sehr früh schon gelobt für alles, was er, er hat sehr früh den Oscar gekriegt, den ersten. Das ist halt dann irgendwo auch eine Bürde. Er hat darauf reagiert, indem er sehr wenig gemacht hat. Hat natürlich viel im Theater gemacht, aber wenig fürs Kino.
Ja, warum den letzten Mohikaner gemacht hat, verstehe ich überhaupt
nicht. Ja, manches versteht man wirklich
nicht. Das ist sehr irre.
Ja,
so eine glatte Heldenrolle.
Ja, ich finde, hat er den Oscar nochmal für Lincoln gekriegt? Ja, damals auch noch. Ne? Das war sein dritter Oscar.
Ja, also die meisten, also es sind nicht die meisten, aber er hat dreimal Hauptdarsteller bekommen, was sonst kein anderer Mann bekommen hat.
Ja. Na, vielleicht wollte er auch unbedingt mit Spielberg zusammenarbeiten und so eine Rolle ist dann natürlich nochmal ganz eigen. Aber ich finde,
er hat ja an Liam Neeson gedacht als Lincoln. Als
Spielberg. Okay.
Ne? Hat er auch an Liam Neeson gedacht, aber natürlich ist Danny Day-Lewis der viel bessere Schauspieler.
Ja. Na klar, das ist ein anderes Kaliber, auch wenn ich ihn zum Beispiel als Daniel Plainview wesentlich interessanter finde, als eben so eine Figur, die uns jetzt als Europäer noch viel schwieriger verständlich gemacht werden kann. Ne?
Lincoln meinst du?
Ja, genau, weil wir diesen ganzen mythischen Ballast, der da drin steckt, vielleicht nicht so nachvollziehen können.
Spielberg hatte ja auch Probleme, diese Rolle mit Schatten zu füllen. Ne? Er hat dann ja irgendwie die Eheprobleme Lincolns mit Sally Field dann nochmal in den Vordergrund gerückt, um dann überhaupt irgendetwas zu haben, zumindest ein bisschen zu zeigen, dass er nun doch nicht der stolze Republikaner ist mit der Sklaverei und so, sondern halt zu zeigen, dass er auch seine Probleme hat. Weiß ich nicht.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger, das glaube ich auch.
Ja. Ja. Okay, gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.